Haus 1. Wir machen Podcasts.
Werbung.
Bevor es losgeht, habe ich noch einen Tipp für euch, und zwar zum Thema Nachrichten. Wenn ich mir die idealen Nachrichten ausdenken dürfte, dann würde ich mich immer an den Logo-Kindernachrichten orientieren. Die kennt ihr bestimmt auch. Und ganz ähnlich wie die Logo-Nachrichten funktioniert auch der YouTube-Kanal EU Made Simple. Nur eben für Erwachsene und über Europapolitik. Lambertus und Jonathan machen 10 Minuten Videos, nach denen man dann wirklich das Gefühl hat, etwas verstanden zu haben, selbst wenn man vorher über das Thema noch nicht so viel wusste. EU Made Simple, der Name sagt es schon, machen Videos zu allem Möglichen, was irgendwie mit der EU zu tun hat. Zu den Wahlen, zur Wirtschaft, aber auch zur Geopolitik. Sie kümmern sich dabei auch um Themen, die in den einzelnen Ländern vor Ort passieren, wie das Referendum in Italien oder warum Polen jetzt auch die Ehe von LGBTQ-Paaren anerkennen muss oder auch wie die deutsche Bundeswehr im europäischen Vergleich dasteht. Immer, und das ist sehr wichtig, mit einer europäischen Perspektive auf die Dinge. Und was EU Made Simple von anderen Kanälen unterscheidet, ist, dass die beiden nicht nur aus ihrem kleinen YouTube-Kämmerlein kommentieren, sondern auch vor Ort sind. Sie waren neulich zum Beispiel in Ungarn, als Peter Modja die Wahl gegen Orban gewonnen hat, oder auch in Montenegro, um zu schauen, wie weit die eigentlich mit ihrem Beitrittsprozess sind. Das Coole ist, den Kanal gibt es in vielen unterschiedlichen Sprachen. Sucht einfach mal auf YouTube nach EU Made Simple. Ihr findet sie auch bei Instagram. Und es gibt eine Homepage, die heißt eumadesimple.eu, und die findet ihr in unseren Shownotes. Willkommen zur Wochendämmerung vom 14. August 2026 mit einer skurrilen Nachricht.
Windrädern.
Der Klimaanpassung.
Nachrichtendiensten.
Kränkungsnarrativen.
Eine Covid-Studie.
Siedlergewalt.
Rewe Pay.
Shamjaf zu Indiens Cockroach-Protesten.
Einem Börsenticker.
Einer guten Nachricht.
Katrin Rönicke.
Einem Limerick der Woche und Holger Klein.
Klimaanpassung ist lustig, weil ich stehe ja gerade in Köln am Rhein auf einem Campingplatz, weil ich die Woche Hörertreffen in Odonien gemacht habe. Und hier sind es gerade irgendwie 33 Grad im Schatten. Die Sonne scheint auf den Bus und ich vermute mal, dass hier drin ungefähr 37 Grad sein dürften. Und meine Klimaanpassung sieht folgendermaßen aus. Ich habe nichts an. Also eine Hose habe ich an. Ich habe nichts an. Und neben mir läuft ein kleiner batteriebetriebener Ventilator, von dem ich hoffe, dass die Batterien durchhalten. So geht Klimaanpassung, liebe Freunde.
Ja, und einen seltenen Vogel hast du auch im Hintergrund, hm?
Einen seltenen Vogel habe ich auch im Hintergrund. Das sind Alexandersittiche, was ganz interessant ist. Ich saß hier und dachte, hä, das ist ein komischer Vogel. Und habe so eine App, die heißt Naturblick. Hab die nachgucken lassen und die sagt, ja, hier mit ziemlicher Sicherheit Alexandersittich. Und ich so, bitte was? Also ich meine, ne, Alexandersittich ist so großer grüner Wellensittich, ne? Mhm. So musst du dir das vorstellen. Die kommen eigentlich aus Südasien, sind aber irgendwann mal, weiß der Geier wie, wo, was, ausgewildert hier in Deutschland. Also sind halt in Gefangenschaft gehalten worden, sind irgendwie weggeflogen, haben angefangen zu brüten. Und es gibt tatsächlich Alexandersittiche in der Natur in Deutschland. Und ein Teil dieser Alexandersittiche in der Natur in Deutschland leben halt wirklich in Köln, wo ich halt gerade bin. So, ja, und die machen richtig Lärm. Jetzt ist es mittlerweile leise. Vor einer Stunde war hier, also war das ungefähr so laut, als würde ein Auto vorbeifahren.
Oh, okay.
Sehr geil.
Spannend. Zur Klimaanpassung komme ich gleich. Erstmal die skurrile Nachricht natürlich ist, oder mehrere gab es diese Woche, wieder mehrere Anwärter. Da ist zum einen der schon neulich mal hier zu Gast war, Count Binface.
Mhm.
Der hat jetzt tatsächlich die Nachwahl in Clacton verloren. Das ist dieser kleine Ort, wo Nigel Farage nochmal angetreten ist. Alleine auch angetreten ist gegen, Count Binface eben. Und Nigel Farage, der gewonnen hat, blieb dann wiederum der eigenen Party fern, weil er wahrscheinlich mit Count Binface nicht gemeinsam aufs Podium wollte. Zumindest hat Gerüchten zufolge ihm die Polizei Essex davon abgeraten. Es gibt halt komische Bilder. Offiziell gab es Sicherheitsbedenken. Ich glaube aber, es waren wahrscheinlich eher die Bilder. Und die gute Sache ist, jetzt ist der Typ wieder im britischen Parlament, klingt erstmal nach einer schlechten Nachricht, aber das heißt, die Untersuchungen und der Untersuchungsausschuss, wo denn eigentlich diese 5 Millionen Pfund herkamen, die er kurz vor seiner Abgeordnetenwahl erhalten hat,
ja.
Das kann jetzt wieder weitergehen. Und lieber Spiegel, die sind nicht umstritten, sondern das ist im Zweifel ein Fall von Korruption. So. Die zweite skurrile Nachricht diese Woche, die auch sehr politisch ist, habe ich beim Tagesspiegel gefunden. Der wiederum hat entdeckt, Moment mal, also da sind so ein paar Formulierungen im Wahlprogramm, Berliner Wahlprogramm der FDP, die kommen uns irgendwie bekannt vor. Woher kennen wir die? Stellt sich raus, im Berliner Wahlprogramm der FDP sind im Bereich Drogenpolitik ganze Absätze, 12 Sätze sind es insgesamt, wortgleich mit dem Wahlprogramm der Berliner Grünen.
Och, guck an.
Und dann hat der Tagesspiegel halt auch gefragt, dass mal Leute, warum sind denn das exakt die gleichen Worte? Und die beiden Parteien konnten das auf Nachfrage nicht so ganz klären. Allerdings kann man es chronologisch ein bisschen aufdröseln. Die Grünen hatten ihr Wahlprogramm schon seit Dezember 2025 online. Die FDP hat ihr es erst so ab 3. April intern herumgeschickt. Mhm. Damals noch ohne diese Passagen.
Mhm.
Es ist also jetzt klar, die Grünen haben das Original, aber wie kam es dann bei der FDP ins Wahlprogramm? Jetzt ist es so, die haben einen Beteiligungsprozess für Parteimitglieder. Das heißt, da konnten dann Leute, die Mitglied sind, einfach Sachen reinschreiben und wenn das alle gut fanden, blieb das da auch drin.
Ja.
Der Tagesspiegel schreibt, welche Quellen die Einreichenden nutzten, weiß die Partei nach eigener Aussage nicht. Insofern sei nicht auszuschließen, dass Mitglieder KI als Hilfsmittel eingesetzt hätten.
Über Bande sozusagen. Also die haben, da ist nicht einfach einer hingegangen und hat die grünen Talking Points abgeschrieben, sondern hat eine KI gefragt, was könnte man machen. Und die hat dann die grünen Talking Points abgeschrieben.
Höchstwahrscheinlich ist es so gelaufen, wobei es natürlich schon lustig und auch spektakulär wäre, wenn die FDP plötzlich bei den Grünen abschreiben würde.
Es würde mich nicht wundern, weil offen zugeben, dass die Grünen recht hatten, können sie halt nicht, ne?
Nee, das stimmt. Naja, und dann fand ich noch ganz witzig, dass tatsächlich Quallen diese Woche das französische Kernkraftwerk Gravelines, es heißt natürlich nicht Gravelines, sondern es heißt Gravelines.
Aha.
Oder belgisch Grevelingen oder deutsch Gravelingen. Na jedenfalls das größte Atomkraftwerk Westeuropas. Nicht komplett lahmgelegt haben, aber die Quallen haben es geschafft, dass 3 von 6 Reaktoren abgeschaltet werden mussten. Weil einfach zu viele Quallen plötzlich da waren und man die nicht mehr losgeworden ist.
Quallen im Ansaugstutzen. Ja.
Was wiederum auch mit der Klimakrise zu tun hat, weil die Ozeane heizen sich auf. Das bedeutet, es gibt mehr Quallen, als es vielleicht früher gegeben hätte.
Ah, okay.
Und insgesamt habe ich dann nochmal geguckt, die Kernkraftwerke in Frankreich und ja auch anderswo kämpfen immer noch sehr mit der Hitze. Letzten Sonntag lag die Ausfallquote in Frankreich bei 15,6%. Ausfallquote der Atomkraftwerke. Das war ein neuer Rekord. Das hatten die bisher auch noch nicht. Der aber laut der Betreiberfirma in Wahrheit gar nicht so schlimm ist. Also die sagen, die Auswirkungen von Hitzewellen auf Atomkraftwerke seien sehr gering. Das sagt der Chef der Betreiberfirma des größten Atomkraftwerks und dann muss es ja stimmen.
Naja, die Auswirkungen der sogenannten Dunkelflaute auf erneuerbare Energie sind ja auch sehr gering. Von daher alles in Ordnung.
Ich finde 15,6% Ausfall nicht sehr gering.
Ja, vielleicht muss man das auf die Stunde rechnen. Ich will doch nur wohlwollend sein.
Dann muss ich mich noch korrigieren. Jan, der in den Kommentaren zur letzten Sendung nämlich geschrieben hat, hat Polen wirklich ein Kernkraftwerk wegen der Hitze abgeschaltet? Da ist der Katrin um Minute 24 rum. Laut allem, was ich finde, läuft dort auch ohne Hitze gar keins, sondern das erste AKW Polens befindet sich im Bau. Zitat Ende. Und da hat er völlig recht, ich habe Quatsch erzählt. In Polen wurden Kohlekraftwerke wegen der Hitze abgeschaltet. Nicht Kernkraftwerke.
Oh mein Gott, in Polen haben sie den Bau des Kernkraftwerks wegen der Hitze eingestellt.
Nee, das haben sie, soweit ich weiß, nicht. Also sie bauen überhaupt gerade erst. Aber vielleicht sollten sie es nochmal neu überlegen, ob das so eine gute Idee ist angesichts der Klimakrise.
Und vielleicht versuche ich einfach nicht weiter Falschmeldungen zu verbreiten. Wo wir beim Klima sind, stellt sich raus, Windräder, ja, also Windkraftanlagen, sind die Ausländer der Energieerzeugung.
Mhm.
Ja, weil, wo schon Anlagen stehen, sind 2/3 der Menschen mit weiteren Anlagen einverstanden. Wo keine stehen, ist gerade mal die Hälfte der Menschen mit Anlagen einverstanden. Das ist ein bisschen wie mit Ausländern. Ja. Kennst du keine, hast du was gegen die. Das mit diesen Windrädern steht im sozialen Nachhaltigkeitsbarometer der Transformation. Das trägt den Untertitel, wie unsere Gesellschaft auf den nachhaltigen Wandel blickt. Das ist ein Bericht, der wird regelmäßig rausgegeben von der Bertelsmann Stiftung und dem RIFS, dem Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit in der Helmholtz-Gemeinschaft, für das, jetzt kommt Offenlegung, für das ich gelegentlich auch Podcasts mache. Zum Beispiel die letzte Sendung Erde und Umwelt, da ging es um Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und damit habe ich möglicherweise jetzt eine neue Kategorie geschaffen, die Werbeoffenlegung.
Sehr gut.
Steht außerdem drin, dass Menschen, die die wirtschaftliche Lage in Deutschland als angespannt bewerten würden, die würden seltener Sorgen vor dem Klimawandel äußern.
Ja.
Hat funktioniert, die jahrelange Erzählung von Klimawandel würde die wirtschaftliche Lage gefährden. Die Dringlichkeit, mit der die Bevölkerung den Klimawandel bewertet, nimmt ab. Im Vergleich zu 2021 ist die akute Besorgnis um 7 Prozentpunkte zurückgegangen. Ich vermute mal, dass die Hitzewellen noch nicht in ihren Umfragen haben.
Ja, wahrscheinlich.
Zustimmung zu klimapolitischen Maßnahmen ist auch leicht zurückgegangen. Witzigerweise sind viel mehr Menschen mit Windrädern einverstanden, als Menschen glauben, dass andere Menschen mit Windrädern einverstanden sind.
Natürlich, wie immer. Ganz schön, wie immer. Auch, ne?
Genau. Ja, ja. Mir geht es ja persönlich ökonomisch gut, aber das Land ist am Abgrund.
Ja, ja, und ich bin großzügig, aber alle anderen sind nicht großzügig.
Genau. So. Gut die Hälfte der Leute wertet Wirtschaftswachstum und Klimaschutz als relativ gleichrangige Ziele. Die Bevölkerung bewertet die Transformation, also die ökologische Transformation, nicht als individuelle, sondern als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dabei soll der Staat eine zentrale steuernde Rolle einnehmen. Etwas über die Hälfte der Leute sind für höhere Klimaschutzausgaben. 79% sind für den Ausbau klimaneutraler öffentlicher Infrastruktur. Mhm. Knapp 2/3 stimmen, Achtung, Preissignalen zu, die nachhaltiges Verhalten attraktiver machen. Mit anderen Worten, teurer Sprit.
Ja.
Und sogar die Hälfte ist bei Bedarf für staatliche Vorgaben und Regeln. Eine Minderheit, schreiben sie, aber es sind immerhin 29%, also fast 1/3, ist der Meinung, dass Klimaschutz eine rein individuelle Aufgabe sein sollte.
Okay, das, wie soll das denn gehen?
Ja. Wie auch, natürlich geht das, du brauchst nur genug Geld. Und das finde ich eigentlich faszinierend. Dass 29% sagen, nee, da soll der Staat sich raushalten, das ist einzig und allein ein Privatproblem.
Du brauchst nicht genug Geld, weil es ist ja auch, die armen Leute sind ja gar nicht so ein Klimaproblem wie die reichen Leute. Also,
nee, du brauchst genug Geld, um das zu deinem persönlichen Problem zu machen.
Naja,
wenn ich 10 Millionen auf dem Konto habe, dann kann mir egal sein, wie heiß, wie trocken, wie sonst was es ist. Ich kann ausweichen und abtauchen.
Da meinst du jetzt die Klimaanpassung.
Ja.
Ja,
ja, ja. Ja. Das Schlimmste scheint zu sein, eine Vertrauens- und Umsetzungskrise, wie sie es nennen. Die Umsetzung der Energiewende wird von mehr als der Hälfte als unverständlich betrachtet, von fast 2/3 als teuer und auch fast 2/3 als bürgerfern. Jeder 4. zweifelt an der Wirksamkeit.
Aha.
Schön, ne? Das heißt, sie kriegen dieses, das ist diese Erzählung von, ja, wir haben unsere super geilen, tollen Ideen nicht richtig kommuniziert. Habt ihr anscheinend tatsächlich nicht. Ja, also ihr schafft es noch nicht mal, die Ideen zu kommunizieren, die ihr nicht so geil findet, wie das, was ihr euch so aus den Ärschen zieht. 6 von 10 Personen befürworten Windanlagen im Wohnumfeld. 58% sind es. Bei Photovoltaikanlagen auf Freiflächen sind sogar mehr als 2/3 dafür. Ungefähr 1/3 der Gegner von Windanlagen sagt, sie würden sich durch prozedurale oder finanzielle Beteiligung umstimmen lassen.
Mhm.
Mit anderen Worten, stellst du ein Windrad aufs Tempelhofer Feld, jammern alle rum. Nimmst du aber die Erträge daraus und verteilst die um nach Neukölln und Tempelhof, machen ein paar mehr Leute mit. Genau, können wir darüber reden.
Und ja, überhaupt, also sie wollen auch prozessual beteiligt werden.
Genau.
Das höre ich da auch raus. Das finde ich sowieso wichtig.
Ja, absolut. Weil anders kriegst du ja auch überhaupt kein Gefühl von politischer Wirksamkeit.
Eben, ja.
So, oder politischer Selbstwirksamkeit. Ich spare mir jetzt noch mehr Zahlen. Die Arbeit ist kostenlos, ist ohne Anmeldung zum Runterladen. Und alles ist so grafisch aufbereitet, so schön, sodass man das Ding schön überfliegen kann, so zwischendurch auf dem Klo oder irgendwie sowas. Nee, einen habe ich noch.
Einen habe ich noch.
Einen habe ich noch. 11% der Leute bezweifeln, dass die Erderwärmung menschengemacht ist.
Ja, gut.
Okay. 11%.
Ja, die müssen wir zurücklassen, das nutzt ja nichts.
Ja, stimmt, die lassen wir zurück.
Oder wir stimmen sie um. Ich lese ja gerade dieses wundervolle Buch What Happened to Liberal Democracy von Daron Acemoglu. Ist das richtig ausgesprochen?
Acemoglu,
Der in seiner Analyse, was denn eigentlich das Problem ist, von den Town Halls spricht, die es in den USA ja gab, ne? Wo also vor Ort Leute wirklich mitbestimmen konnten über
gibt's
das,
auch,
was die bei ihnen passiert.
Noch, ich glaube, die gibt es ja immer noch. Ich glaube, Vermont ist, hat das institutionalisiert, wenn ich mich nicht täusche.
Okay, gut, Vermont vielleicht. Aber ansonsten sind die verloren gegangen und er sagt, das ist eines der Probleme, dass die Leute einfach nicht mehr eingebunden sind und nicht mehr das Gefühl haben, mitreden zu können. Und das sehe ich total. Also das ist wirklich ein riesen Ding. Deswegen finde ich es total gut, Leute einzubinden
und
Bürgerdialoge zu machen, Bürgerdialoge. Ja, wir bleiben beim Klima, wir kommen zur Klimaanpassung und es geht um die Frage Klimaanpassung ins Grundgesetz. Ich hatte ja letzte Woche kurz erzählt, was der neue Verkehrsminister Steffen Bilger für einer ist und was so von ihm zu erwarten ist. Ich glaube, meine Worte waren ungefähr ein ziemlicher Hardliner, was die Umwelt angeht. Und das kriegt jetzt auch der Umweltminister Carsten Schneider zu spüren. Der nämlich tatsächlich gefordert hat, wie, ich glaube, das habe ich auch letzte Woche oder vorletzte Woche erzählt, ein großes Bündnis aus Umweltorganisationen, Mietervereine, Gewerkschaft, also viele andere auch noch gefordert haben, nämlich Klimaanpassung als Gemeinschaftsaufgabe ins Grundgesetz zu schreiben. Mhm. Weil das dann nicht mehr die Länder und Kommunen alleine stemmen müssen, die ja oft einfach kein Geld haben. Also wir hören immer wieder von den Klammkassen der Kommunen. Und dann ist es also eine Frage, wo du wohnst, ob du eine gute Klimaanpassung oder kriegst oder nicht. Und genau das ist ja die Idee, damit aufzuheben. Und der Schneider.
Fand ich ganz krass. Der hat in irgendeinem Interview hat er gesagt, ich würde ja gerne Geld geben, aber ich darf nicht.
Ja, genau.
Das ist krass. Ja.
Und er hat das nun ins Kabinett eingebracht. Und wenn man Katharina Thoms im DLF hört, hat er da wohl erstmal so ein bisschen auf Granit gebissen, weil er bräuchte halt mindestens die Union. Das ist der Koalitionspartner der SPD. Und dann brauchen sie auch noch Teile der Opposition, weil es eben um eine Grundgesetzänderung geht. Es sieht also nach ziemlich vielen Hürden aus, die Carsten Schneider da vor sich hat. Und der lauteste Gegner dieser Gemeinschaftsaufgabe ist tatsächlich Steffen Bilger, der Verkehrsminister. Der findet, es sei besser, Zitat, einfach zu handeln, anstatt uns jetzt in Grundgesetzänderungsdebatten zu begeben, einfach handeln, weil nämlich sein Argument, der Bund hat ja auch jetzt schon die Möglichkeit, Länder und Kommunen beim Klimaschutz zu unterstützen, so zitiert ihn Table Media.
Ja, das die Möglichkeit, aber ist nicht verpflichtet, das zu tun.
Genau, das Problem ist nämlich, vor ein paar Monaten, habe ich auch schon mal erzählt, hat der Bund erst die Mittel für Klimaanpassung in Kitas und Pflegeheimen komplett gestrichen. Und ich habe bisher nichts davon gehört, dass diese Finanzierung jetzt irgendwie doch weitergehen soll, weil die Bundesregierung, die schreibt selber in ihrem eigenen Klimaschutzprogramm, dass es die Notwendigkeit für diese Finanzierung gibt. Aber, und da sehen wir nun, wie das jetzt aussieht, ja, also wenn es keine verbindliche Gemeinschaftsaufgabe ist, sie reden und schreiben viel im Programm, wenn der Tag lang ist, aber finanzieren tun sie es dann halt noch lange nicht. So.
Ja, und vor allen Dingen ist dann auch wieder, hatten wir neulich ja auch schon mal, diese, also wann immer einer von der Rechten sagt, das Grundgesetz, also wir sollten nicht immer so viel am Grundgesetz rummachen, wenn es gegen Ausländer geht, seid ihr sofort dabei, das Grundgesetz zu ändern.
Ja, voll.
Sofort. Also da, das kann kein Argument sein. Also das kaufe ich denen nicht mehr ab, aber ich muss das ja auch nicht, das müssen ja deren Wählerinnen und Wähler machen. Ich höre ja noch, einfällig.
Nein, es geht noch weiter. Ja. Und ich bleibe kurz bei Steffen Bilger, der Verkehrsminister, der diese Woche in seiner neuen Verantwortung als Verkehrsminister gleich einen grandiosen Bock geschossen hat, finde ich. Er ist ja dann auch verantwortlich für die Wasserstraßen. Und jetzt haben wir, du bist gerade am Rhein, jetzt haben wir die Fluss. Wie hoch ist er bei dir?
Also hier ist Wasser, hier fahren auch Schiffe vorbei. Die sind allerdings, man kann richtig sehen, wie sie normalerweise beladen sind und wie sie jetzt beladen sind. Also sind leerer. Aber hier ist Wasser im Rhein. Allerdings ist der Sandstrand auch sehr breit. Das ist ungewöhnlich.
Ja, ich habe bei Table Media so eine krasse Grafik gefunden in Sachen Rhein. Bei Köln ist er wohl 54 Zentimeter hoch. Koblenz nur noch 4 Zentimeter.
Ja, das betrifft aber nicht die Fahrrinne. Ne? Die Fahrrinnen sind in der Regel dann doch noch tiefer.
Naja, jedenfalls wollte Bilger offenbar mal wieder Tatkraft simulieren und hat deswegen gefordert, wir müssen die Wasserstraßen ausbauen. Stellt sich raus, das ist wahrscheinlich eine richtig dumme Idee, weil wenn man diese Wasserstraßen auch noch ausbaut, dann versickert das Wasser im Zweifel noch schneller. Oder,
naja,
oder
es versickert nicht, es fließt ab.
Fließt ab in die Nordsee oder Ostsee, je nachdem. Und wenn die nächste Flut dann kommt, im Winter oder im Frühjahr oder im Herbst, dann rauscht es noch schneller durch. Und ich fand es ganz interessant, weil letztendlich, du bist gerade am Rhein, aber an der Donau ist dasselbe Problem. An der Elbe ist das Ganze noch verschärfter. Also die ist eigentlich schon seit, was hat er gesagt, Februar 2025, haben die schon Probleme, dass sie nicht mehr beschiffbar ist. Es gab wohl 5 Wochen dieses Jahr, wo man mal wieder Schiffe draufschicken konnte. Und Ernst Paul Dörfler ist ein Ökologe, der das Ganze mal anhand der Elbe beim Deutschlandfunk diese Woche durchdekliniert hat, was das bedeuten würde, wenn man jetzt, naja, ich sag mal, dieses, was der Bilger gesagt hat, ne, die Wasserstraßen vertiefen, wenn man das tatsächlich machen würde.
Man denkt so vielleicht, wenn man viel baggert, könnten die Schiffe fahren. Baggern, das kann man an einem Teich machen und dann wird die Wassertiefe tiefer. Aber an einem freifließenden Fluss erreicht man letzten Endes nur, dass das Wasser tiefer durch die Landschaft fließt, aber die Schiffe haben dann nicht mehr Tiefe. Der Engpass ist einfach die Wassermenge und diese Wassermenge fehlt. Wir haben ja nach Angaben der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe in den letzten 10 Jahren ein Drittel der Wassermenge verloren. Das ist eine Größenordnung. Mhm. Und deshalb haben wir Niedrigwasser nicht nur als periodisches Ereignis wie am Rhein, es ist ein chronisches Ereignis.
Warum sinkt denn der Pegel der Elbe derart stark? Nur wegen dieser Hitze und der sommerlichen Dürre?
Ja, einmal wegen den steigenden Temperaturen. Wir haben also im gesamten Einzugsgebiet, einschließlich Tschechien, höhere Temperaturen. Wir haben ja im Festland inzwischen schon 3 Grad Anstieg. Und alle Pflanzen verdunsten sehr viel mehr Wasser und es gelangt sehr viel weniger letzten Endes in die Elbe. Aber der andere Grund, der weitestgehend unbekannt ist, dass die Elbe durch ihre Schiffbarmachung, also durch den Bau von steinernen Buhnen, durch die Einengung und Einschnürung, der Fluss schneller gemacht wurde und er gräbt sich in sein weiches Sandbett immer tiefer ein.
Das heißt also, Ausbau von Wasserstraßen bringt eigentlich nichts. Bei der Elbe kommt dann noch der Sandboden dazu. Das ist, glaube ich, beim Rhein jetzt nicht so ein krasses Problem. Ist die Frage, was bringt denn eigentlich wirklich was?
Da müssten wir eigentlich weit ausholen, nämlich in den Quellgebieten, also oben anfangen, im gesamten Einzugsgebiet Wasser zurückhalten. Jahrzehntelang wollte man das Wasser loswerden, Wasser war böse, Wasser musste weg und es wurde überall Entwässerungsinfrastruktur gebaut und deswegen verschwindet das Wasser, wenn es mal vom Himmel fällt, auf schnellstmöglichen Weg innerhalb von 1-2 Wochen in der Nordsee. Und das ist eine Entwicklung, die jetzt nicht mehr zeitgemäß ist. Wir müssen diese Entwässerungsinfrastruktur zurückbauen und vor allem die Feuchtgebiete, die ja trockengelegt wurden, Moore, Feuchtwiesen, wieder vernässen, das Wasser großflächig in der Landschaft halten. Das billigste und kostengünstigste Methode zum Wasserrückhalt ist letzten Endes der Boden. Der Boden ist der beste Wasserspeicher. Und er kann Wasser speichern über längere Perioden und kann das Wasser in Mangelperioden auch wieder abgeben. So kann man Extreme wieder abpuffern.
Ich weiß auch gar nicht, welcher Fluss das ist. Irgendein Fluss in Deutschland hat überhaupt kein Niedrigwasserproblem, weil die nämlich Staustufen haben. Die lassen unten nur so viel raus, wie oben nachfließt.
Ja, das ist sehr, sehr schlau. Ja. Und tatsächlich ist er sich da einig mit dem Umweltminister Carsten Schneider, da ist er wieder, der in diesem Fall nämlich dann dem Verkehrsminister widersprochen hat, dem Bilger. Und genauso fordern es eigentlich alle, die vom Fach sind, die sagen, wir brauchen mehr Auen, Moore, Wiesen. Ja, die können das viele Wasser, was wir ja im Winter bekommen und ja auch noch in Zukunft noch viel mehr haben werden, speichern. Und nicht nur das, die Auen, die sind sozusagen, ja, man kann sagen, fast schon wie natürliche Superhelden, was die Anpassung an die Klimakrise angeht. Die kühlen die Umgebung im Sommer und halten im Winter das Hochwasser zurück und die speichern eben das Wasser. Also Win-Win-Win. So. Ja.
Aber da es ja der Bundesregierung nicht auf Kompetenz und sinnvolle Lösungen ankommt, müssen wir da wohl noch ein paar Jahrzehnte warten, bis die Gletscher ganz weg sind. Und dann haben wir auch kein Problem mehr mit Niedrigwasser, weil dann haben wir gar kein Wasser mehr, was durch die Flüsse fließt. Was jetzt ein bisschen übertrieben war, weil ein bisschen kommt ja immer noch aus den Quellen und sonst woher. Es gab 2024 eine Studie zu Covid-Zahlen bzw. Übersterblichkeitszahlen mit dem Titel Excess Mortality Across Countries in the Western World Since the COVID-19 Pandemic. Also Übersterblichkeit in den Ländern des Westens seit der Covid-19-Pandemie. In der Studie sagen sie, die Übersterblichkeit in manchen Regionen ist in den Jahren nach dem Höhepunkt der Corona-Pandemie anormal hoch geblieben. Mhm. Die Schwurbler haben gesagt, aha, das ist der Beweis, dass Impfen nichts genützt hat.
Ja, nicht nur nichts genützt hat, sondern wahrscheinlich ist die Impfung schuld, ja. Oder?
Soweit habe ich dann wieder nicht gedacht. ist aber auch egal, weil die Studie ist gerade zurückgezogen worden.
Oh.
Es würde ihr, sagen sie, an wissenschaftlicher Strenge mangeln und sie würde Fehlinformationen enthalten. Konkret, die ForscherInnen haben ihre Daten selektiv ausgewertet, was man als Cherrypicking oder auf Deutsch Rosinenpickerei bezeichnet. Also die 2024er Studie Excess Mortality Since the COVID-19 Pandemic ist zurückgezogen worden oder auf Deutsch, es gibt keine Studie, die belegt, dass die Übersterblichkeit trotz Impfungen ungewöhnlich hoch geblieben ist. Jedenfalls keine seriöse.
Weiß ich jetzt auch nicht, was das für eine Nachricht ist, aber gut.
Das ist einfach nur das nächste Mal, dass du mit irgendeinem idiotischen Verwandten oder Bekannten über dieses Thema reden musst. Ja, aber da gibt es eine Studie, die haben das festgestellt. Weil wenn sowas zurückgezogen wird, ignorieren diese Leute das ja in der Regel.
Das stimmt, das stimmt.
Darum wollte ich nur mal darauf hingewiesen haben, sozusagen als Argumentationshilfe. Beziehungsweise muss man ja gar nicht argumentieren, sondern es reicht ja zu sagen, nee, stimmt halt nicht.
Stimmt, aber das kann man.
Nee, stimmt nicht. Geh weg.
Ich habe heute einen spannenden Artikel gelesen in der Le Monde Diplomatique, die einmal die Woche bei der Taz dabei ist. Und da war so ein bisschen die Frage in dem Artikel, wird Frankreich jetzt faschistisch? So. Und diese Frage stellen sich ja nicht nur die Franzosen. Ich bin gerade in Sachsen-Anhalt. Hier stellen sich auch alle die Frage, wird das jetzt irgendwie hier faschistisch? Und ich habe auch irgendwo eine sehr spannende Analyse gelesen, was eigentlich so das ist, was die ganzen Rechten so erfolgreich macht. Klar, wir wissen, da ist eben diese Angst, die rechte Parteien vor Migration schüren, also immer irgendwie im Rahmen dieser komischen Geschichte von der große Austausch. Leute, die dann behaupten, ja, man fühlt sich ja fremd im eigenen Land und sowas, ne? Also diese Idee, dass irgendwie Fremde, die im öffentlichen Raum sind, dass die dann was damit machen, wie du dich fühlst, egal ob die was machen oder nicht. Einfach nur, weil sie existieren. Und neben den echten Deutschen und den echten Franzosen, also sprich den Weißen, die ihr Leben leben im Wesentlichen.
Und überall sind Dönerbuden und nirgendwo ist eine Schnitzelbude.
Ja, und wenn dann diese Leute zum Beispiel auch so Themen anbringen, wie über Rassismus sprechen wollen oder vielleicht auch eine eigene Religion haben und dann eine Moschee irgendwo hinbauen, dann wird es natürlich erst richtig schlimm. Und dann finde ich es immer ganz lustig, weil bei diesen ganzen Rechten ja dann so ein großer Widerspruch entsteht, weil sie einerseits den anderen immer dann Identitätspolitik vorwerfen, ja. Aber Marine Le Pen, das war ein schönes Zitat heute in diesem Artikel, sagt, naja, also wichtig ist eben der Schutz der Identität Frankreichs. Das sei eine republikanische Aufgabe, die alle hätten. Ich glaube, dass diese Widersprüche halt auch einfach egal sind, weil die Anhänger von solchen Leuten, die wollen halt vor allem Gefühle.
Naja, die Anhänger solcher Leute sind halt einfach mal Rassisten, die sich nicht im Griff haben. So, und darum ist denen eigentlich vollkommen egal, was diese Leute erzählen. Hauptsache, der Rassismus wird Politik.
Jein, das glaube ich nämlich nicht. Und das ist dann dieses Phänomen, auf das ich gestoßen bin. Das ist, auf Englisch heißt es Grievance Politics, also quasi eine Politik der Kränkung. Mhm. Und ich wollte eigentlich unbedingt aus dieser Quelle zitieren und ich habe es nicht wiedergefunden, wo ich das gelesen habe. Es ist irgendwie nicht abgespeichert für später. Aber es gibt einen Wikipedia-Artikel auch dazu und die Wikipedia schreibt, dass diese Grievance Politics, also Politik der Kränkungen, Strategien beschreibt, die wahrgenommene Ungerechtigkeiten in kollektive Forderungen umwandeln, welche Parteisysteme neu ordnen können, wenn Globalisierung, demografischer Wandel oder staatliche Umstrukturierungen Erwartungen erschüttern.
Ja, nun gut.
Lenkt diese dann auf eine konkrete Fremdgruppe oder Elite? So.
Ah, okay. Das heißt, sie sind nicht notwendigerweise Rassisten. Sie definieren sich nur als wir und alles andere als die.
Es ist ein Ventil letztendlich, wenn du so willst. Und das erklärt auch viel besser, was ich so verstörend finde, weil ich bin gerade in Sachsen-Anhalt, hier sehr viele Leute noch 2015, 16 wahrgenommen habe, die gesagt haben, die Leute, also wenn jemand flieht, wenn jemand auf der Flucht vor Krieg ist, dann kriegt er hier Schutz und das ist richtig so und so weiter. Die aber teilweise kippen oder gekippt sind sogar schon. Und woher kommt das? Das sind an sich ja eigentlich keine Rassisten, die irgendwie generell Ausländer blöd finden, sondern irgendwie hat eben diese scheiß AfD jetzt hier geschafft, dieses Kränkungsnarrativ zu bespielen und deren Kränkung aufzunehmen, zu verstärken auch noch, richtig anzuheizen. Und das ist, was Trump gemacht hat, was Farage gemacht hat, Le Pen, Weidel, die machen das alle das Gleiche. Also, und zwar schieben sie es natürlich auf die Ausländer, also die böse Migration, aber auch auf die Elite.
Mhm. Ja, im Zweifelsfall auf die wissenschaftliche Elite. Ne?
Das auch, genau. Mhm. Und die Lügenpresse natürlich auch. Also als gäbe es da so eine Verschwörung aus der Elite, also die aktuellen Politiker, die Altparteien, dann die Medien, die immer nur in deren Sinne berichten, Staatsmedien wird dann ja auch oft gesagt.
Genau.
Und genau, die Wissenschaft. Ich weiß gar nicht, ich glaube, über die Wissenschaft machen sich dann viele gar keine Gedanken oder ist denen halt egal. Und ich fand das zentrale Stichwort erschütterte Erwartungen. Mhm. Dass du ja gern zusammenfasst mit, das sind zu kurz gekommene. Ne?
Die halten sich für zu kurz gekommen. Die sind nicht zu kurz, sie halten sich dafür. Ja, die Menschen, die meisten Menschen, würde ich denken, wenn nicht sogar alle Menschen, bilden sich insgeheim ein, dass ihnen mehr zusteht, als sie haben.
Also. Und dazu passt ein Zitat von Donald Trump, was ich mitgebracht habe, weil die Taktik ist ja letztendlich, dass die rumopfern, bis sie an der Macht sind.
Ja.
Und dann opfern sie weiter. Weiter rum, genau.
Dann hast du halt, dann ist ja der immer noch der linke Zeitgeist. Das hatten wir die letzten 20 Jahre. Deutschland, selbst mit Ampelregierungen, Deutschland war immer ein tendenziell rechtes Land, aber sie haben es halt wirklich geschafft, erfolgreich zu verbreiten, dass es irgendeinen linken Zeitgeist so im Sinne eines Deep State gäbe, der letztendlich das Leben bestimmt und das Leben für alle total schwer macht.
Ja, voll. Naja, und ich habe Trump mitgebracht, der das Ganze auch sehr unverhohlen zugibt.
I am the most fabulous whiner. I do whine because I want to win. And I'm a whiner and I keep whining and whining until I win.
Mhm.
Das ist seine Strategie.
Calvin von Calvin und Hobbes hat mal gesagt, beziehungsweise hat, ne, also der, du weißt schon, der Figur ist das in den Mund gegangen, if you can't win by reason, also wenn Vernunft nicht zum Sieg führt, go for volume.
Ja, ja,
versuch's genau. Mit Lautstärke, dann schrei rum. Also,
oder heul rum in dem
oder
Fall.
Oder heul rum, genau.
Und zu diesem Thema habe ich noch zwei Ereignisse mitgebracht, die ich diese Woche sehr bemerkenswert fand. Und zwar ist der zum einen der Fall von Eileen Weibeler.
Oh.
Rheinischer Frohsinn an der Spree, steht in ihrem Instagram-Profil. Mhm. Sie ist Bezirksverordnete der CDU Berlin. Und ich habe mir einen Ausschnitt mitgebracht aus einem Video, das sie auf Instagram gepostet hat, wo sie schildert, dass sie ein diskriminierendes Gefühl hat.
Ich darf nicht ins Freibad, weil ich weiß bin. Es klingt ein bisschen absurd, aber ich wollte eigentlich am Freitag mit einer Freundin ins Freibad an der Volksbühne. Jetzt haben wir eben rausgefunden, dass dort nur für die Black Community geöffnet ist von 12 bis 18 Uhr. Jetzt kann man natürlich sagen, dann gehen wir halt einfach wann anders hin. Es ist trotzdem ein super seltsames und ja, diskriminierendes Gefühl.
Das ist eine solche, also es ist nicht nur eine unfassbar dumm, was diese Frau redet, sondern eine Unverschämtheit obendrauf.
Ja, vielleicht muss ich ein bisschen Kontext liefern für alle, die es nicht mitbekommen haben. Also in Berlin hat die Volksbühne ein Volksbad aufgestellt. Das ist ein riesiges Becken in Mitte, direkt neben der Volksbühne. Und da dürfen Leute kostenlos baden gehen. In der Regel meldest du dich da vorher an, buchst einen Slot und gehst dahin. Manchmal ist das aber für bestimmte Gruppen reserviert. Zum Beispiel nächsten Donnerstag am 20.08. zwischen 13 und 19 Uhr ist das Volksbad für die Gangway Crew reserviert.
Wer ist das denn?
Das sind so Straßensozialarbeiter in Berlin.
Ah, okay. Ja.
Und heute, also genau jetzt, sollte eigentlich dieses Volksbad für den Verein Each One Teach One, also kurz EOTO, reserviert sein. Mhm. Das ist ein Verein von und für schwarze Menschen in Berlin. Und weil Eileen Weibeler rumheulen musste, anstatt sich halt mal zu informieren, ja, weil sie hat...
Ja, ist CDU, ne? Was erwartest du denn?
Hat sie eine Welle losgetreten, weil eine weinende weiße Frau, die durch die bösen Schwarzen in dieser Stadt eingeschränkt wird...
Genau.
Also
gefundenes Fressen für Springer und all die anderen radikal rechten Outlets. Ja.
Genau, also unter Apartheidsvorwurf machen wir es dann auch nicht mehr.
Ernsthaft?
Ja, Alice Weidel. Ja.
Ach Gott, ey.
Und natürlich genau die ganzen Hetz- und Propagandamedien gleich mit und darum musste das Ganze jetzt abgesagt werden.
Naja, musste. Sie haben es abgesagt, weil sie Sicherheitsbedenken hatten.
Ja,
ne?
Die hätte ich aber auch.
Ja. Also es ist, was das Peinliche daran ist, auch dann hast du irgendwie, also ist da irgendwie so eine Bezirkstante, die irgendwie dummes Zeug erzählt. Wahrscheinlich, ich wüsste ja gerne mal, ob sie weiß, dass sie dummes Zeug erzählt hat und einfach so ein bisschen Rassismus rausdröhnen wollte. Oder ob die wirklich so dumm ist. Das würde mich echt, naja, komme ich nicht hinter. Was ich so peinlich finde, ist, das wäre die Gelegenheit gewesen für eine CDU, klarzustellen, dass sie kein Rassistenverein ist.
Tja.
Ja, da hätte ein regierender Bürgermeister von Berlin, der immerhin von der CDU ist, sich hinstellen können, sagen können, so nicht, Freundchen. Ja, ich werde jetzt persönlich sicherstellen, dass das stattfinden kann.
Ja.
Haben sie aber nicht, weil es ja die CDU ist.
Ja, und ich finde das nochmal ganz...
Die Mitte.
Ich finde es auch eine Offenbarung, weil das so funktioniert hat, diese rassistische Hetze dann danach, liegt halt genau an der Kränkung dieser weißen Erwartungs- und Anspruchshaltung, dass man immer ins Freibad kann, dass man immer überall hin kann. Mhm. Und
stimmt, ja.
Das bringt mich halt zu einem anderen Fall diese Woche. Das ist jetzt nicht Kränkung oder so, sondern es ist tatsächlich eine ziemlich krasse Geschichte. Aber wir Weißen erwarten halt auch, dass wir überall dort leben können, wo wir wollen, ohne diskriminiert zu werden.
Ja, natürlich. Darum heißen wir ja Expats und die anderen heißen Migranten.
Exakt. Und genau diesen Standard, den bricht nun Schweden. In Schweden lebt eine britische Witwe, Joyce Thomas heißt die, 78 Jahre alt. Die lebt da seit 21 Jahren und die soll nun abgeschoben werden nach Großbritannien. Wegen Brexit. Ne? Also die Schweden sind da anscheinend super hart und sagen so, nö, wir schieben die jetzt ab, weil das ist ja nicht EU. Ne?
Das ist keine Niederlassungsfreiheit mehr.
Ja, genau, ist jetzt vorbei. Und sie sagt, also sie ist so im Guardian, aber sie wird generell in den britischen Medien rauf und runter zitiert mit so Aussagen wie, ich stehe unter Schock, mir ist schlecht, es ist die Hölle, ich habe nichts falsch gemacht, ich nehme diesem Land nichts weg, ich bin unabhängig, ich bringe Geld in dieses Land und ich habe keine Vorstrafen. Sie hat ihre Familie dort, sie hat ihre Freunde dort, sie hat ihren Lebensmittelpunkt seit 21 Jahren dort.
Die Leute, die wir hier aus Deutschland alle naslang abschieben, die haben auch ihre Familie, die haben ihre Ausbildungsplätze hier. Hier gerade ist irgendwo in Hessen mal wieder, sind Eltern abgeschoben worden, deren Kinder nicht.
Es ist halt einfach, dass hier Schweden einfach mal keinen Unterschied macht.
Genau.
Eine Weiße genauso behandelt,
genau,
wie halt typischerweise Afghanen, Jesiden, Nigerianer, was auch immer.
Alles, was nicht weiß ist.
Und hier auf einmal hast du halt die riesige Empörungswelle in ganz Großbritannien und auch in der EU, weil, also, ne, ist halt einfach herzlos und unbarmherzig.
Ja, nee, wir haben das alles nicht, es ist nicht vom Himmel gefallen. Das ist alles nicht Gott gegeben, dass wir die Gesetze haben oder dass die Schweden die Gesetze haben, die sie haben oder die EU die Gesetze hat, die sie haben.
Ja.
Das haben wir uns alles selber so ausgedacht und wir haben dafür gestimmt, wir haben das beschlossen, wir wollen das so. Zwischenzeitlich hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorgelegt. Darüber ist schon länger gesprochen worden. Also im Juli kannten wir schon den Referentenentwurf dazu. Das ist ein Gesetzentwurf geworden mit über 700 Seiten. Da gibt es Neuregelungen für den Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz. Das sind beides Nachrichtendienste, keine Geheimdienste. Der Unterschied zwischen Nachrichtendiensten und Geheimdiensten ist, dass Nachrichtendienste Informationen sammeln, aber nicht handeln dürfen.
Ja.
Also niemanden festnehmen zum Beispiel. Dafür müssen sie Bullen rufen, wie unser eins auch. Weil sie halt keine Exekutivmacht haben. Die Polizei ist die Exekutive und wenn du willst, dass der Staat sein Recht durchsetzt, dann rufst du die Polizei, weil das ist der verlängerte Arm sozusagen.
Ja.
Außerdem,
das hat ja auch gute Gründe, ne, dass wir das
natürlich
so getrennt haben.
Natürlich. Außerdem unterliegen Nachrichtendienste der parlamentarischen Kontrolle.
Ja.
Ein Geheimdienst darf verdeckte Informationen beschaffen, machen Nachrichtendienste auch, darf aber auch geheime Operationen durchführen. Paramilitärische Einsätze, Auslandspropaganda, also das, was Russland hier bei uns veranstaltet zum Beispiel.
Mhm.
Oder auch was Russland hier bei uns veranstaltet, Parteien, Kandidaten finanziell unterstützen.
Mhm.
Machen wir nicht, weil dürfen wir nicht. Falls wir es doch machen und es rauskommt, geht jemand in den Knast. Der gute Grund, den du eben genannt hast, sind eigentlich zwei gute Gründe. Erfunden wurde das aus einem guten Grund, nämlich der geheimen Staatspolizei im Dritten Reich. Das war eine Geheimpolizei. Und aufrechterhalten, sage ich mal, wurde das durch den Staatssicherheitsdienst, was auch eine Geheimpolizei war. Und was die gemacht haben, das haben wir im Geschichtsunterricht gelernt. Und das war alles nicht gut, was die gemacht haben. So, wie gerade gesagt, dass nur die Polizei Exekutivmacht hat, hat den Vorteil, dass deren Handlungen transparent sind. Das heißt, sie sind rechtsstaatlich überprüfbar und einklagbar. Schönes Beispiel, was war das? G8 in Hamburg? Nee, G20, welcher war das?
Weiß
dieser
ich jetzt
Gipfel
auch nicht mehr.
In Hamburg.
Ich glaube G20.
Also, G20 in Hamburg, wo sie Leute eingekesselt haben, wo sie übergriffig waren und sonst irgendwie was. Das ist für den Moment passiert. Das war in dem Moment auch schlimm. Man konnte aber klagen und später hat dann das Gericht festgestellt, das war rechtswidrig, was da passiert ist. Und das ist schon mal wichtig, ja? Weil was die Exekutive macht ist, sie greift in deine Grundrechte ein und das möchtest du gerne juristisch geklärt haben, ob sie das durften oder ob sie das nicht durften. Auch wenn es dir für den Moment, in dem der Eingriff stattfindet, oft nichts nutzt, muss man auch dazu sagen.
Ja, man muss auch dazu sagen, selbst wenn ein Gericht dann sagt, ja, das war rechtswidrig, nutzt es dir auch manchmal nicht so viel.
Naja, aber du kannst zum Beispiel, wenn der Nächste dich einkesseln will, sagen, hier, guck mal, das war beim letzten Mal rechtswidrig, das wird bei diesem Mal auch rechtswidrig sein. Wollen Sie drauf ankommen lassen, Herr Wachtmeister?
Ja, aber die werden ja nicht persönlich dafür haftbar gemacht. Richtig. Das ist ja das Ding.
Richtig. So, das jetzt, also die Klagbarkeit, die Transparenz, die soll enden, zumindest teilweise. Die Bundesregierung hält diese strikte Trennung für unzeitgemäß, weil wir haben ja jede Menge neuer Bedrohungslagen, sehen wir ja ständig in den Nachrichten auch. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. 1949, als wir uns das überlegt haben, beziehungsweise als die Alliierten gesagt haben, so macht ihr das, sonst lassen wir euch nicht von der Leine, da gab es noch kein Internet, da hybride Kriegsführung und diese Dinge, die wir heute haben, das war damals nicht wirklich ein Thema. Also, wir haben neue Bedrohungslagen, die Bundesregierung will jetzt gerne aus den Nachrichtendiensten Geheimdienste machen. Das hat sehr, sehr viele Implikationen. Ich versuche mich kurz zu fassen. Wie gesagt, das Gesetz, dieser Gesetzesvorschlag hat über 700 Seiten.
Wahnsinn.
Was sie wollen ist, ja, da sind auch viele Regelungen so, wie ist denn dann die Beamtenbesoldung geregelt und solche Dinge sind, da stehen da auch drin. Also es hat ja auch Folgen. Also kannst du nicht sagen, ihr dürft jetzt alle erschießen, sondern muss ja auch geklärt werden, wer die Munition bezahlt und so. Also das steht da halt alles drin.
Da steht nicht drin, dass ihr alle erschießen dürft. Wollte ich nur noch mal.
Tatsächlich
für alle
steht
Fälle.
Das nicht drin. Sie dürfen nicht alle erschießen, aber Einzelne.
Ach echt? Das steht da drin?
Naja, man kann das, wenn man will, so auslegen, aber das wird nicht passieren. Also okay. Ich glaube, dass bevor das Bundesamt für Verfassungsschutz, ich hole noch ein Stück aus. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst und zum Teil auch der Militärische Abschirmdienst, das sind Informationssammelstellen, die haben überhaupt nicht die Strukturen, die haben überhaupt nicht das Personal, um jetzt 150 James Bonds durch die Gegend zu schicken und hier,
Jason Bourne.
Jason Bourne am besten noch, genau. Die werden jetzt nicht, also selbst wenn sie dürften und wollten, würden die jetzt nicht rumlaufen und alle erschießen, weil so viele Leute haben die gar nicht, dass sie alle erschießen könnten, das meine ich damit. Also, sie wollen Eingriffsbefugnisse erweitern vor allen Dingen. Sie wollen aktive Maßnahmen zulassen, im Sinne von Gegenschläge zum Beispiel, Hackbacks. Ja? Also wenn die Chinesen anfangen, hier irgendwas zu hacken, dürften mit dem neuen Gesetz sich halt die Verfassungsschützer hinsetzen und sagen, nö, wir hacken jetzt zurück. Ja, wir machen euch, wir kippen euch jetzt mal irgendwie saure Milch in den Kaffee, den ihr da angerührt habt. Sie wollen grenzüberschreitende Online-Durchsuchungen machen. Im Inland machen sie das sowieso, das wollen sie ausweiten. Sie wollen hier, ja, im Grunde wollen sie hier Massenüberwachung machen. Ne? KI-gestützte Kamera-Auswertungsgedönsi und alles Mögliche. Sie wollen sogenannte offensive Cyberoperationen zulassen. Sprich, aktiv Russland hacken zum Beispiel.
Mhm.
Sie wollen Sabotage im Ausland gestatten. Ja, das heißt, wenn wir wissen, von wo aus der Chines uns hackt, kann es halt sein, dass dem Chines das Rechenzentrum abbrennt.
Mhm.
Ne, solche Dinge. Was sie auch wollen ist, und das ist im Inland, und da wird es, finde ich, eher problematisch. Also dieses Auslandsding finde ich nicht so problematisch. Sie wollen...
Betrifft uns ja nicht.
Naja, schon betrifft uns, aber ich meine, wenn du guckst, also im Moment haben wir ja das Problem...
Als würde man sich halt wehren.
Genau,
ne?
Und vor allen Dingen haben wir im Moment ja das Problem, dass wir sehr oft auf geheimdienstliche Erkenntnisse aus dem Ausland angewiesen sind.
Mhm.
Die Israelis, die USA, also der Mossad oder der CIA sagen, hier hört mal, da plant jemand einen Anschlag und dann muss unsere Polizei aktiv werden, um da irgendwie einzugreifen, aber niemand redet so recht miteinander und ich finde das gar nicht so verkehrt, das vielleicht ein bisschen robuster zu gestalten.
Mhm.
Aber im Inland... Sie wollen, dass Agenten des Verfassungsschutzes heimlich in Wohnungen einbrechen dürfen.
Das finde ich so gruselig.
Die durchsuchen dürfen, dass sie Dinge zerstören dürfen in diesen Wohnungen oder manipulieren dürfen. Und das, jetzt kommt's, im Prinzip dürfen die das jetzt auch schon. Ja?
Mhm.
Aber sie müssen es dir sagen. Das Neue ist, es wird völlig intransparent. Wenn jetzt im Moment, wenn sie bei dir einbrechen und dann deine Wohnung verwanzen und irgendwann wird ein Verbrecher angeklagt und so weiter, dann gibt es einen Gerichtsprozess und in den Akten steht dann drin, Katrins Wohnung ist auch verwanzt worden in diesem Zusammenhang.
Mhm.
Ja? Das heißt, du, deine Anwältin, wer auch immer, würde das irgendwann mitbekommen. Es bleibt transparent. Ja?
Mhm.
Und das wollen sie abschaffen. Du würdest also niemals mehr mitbekommen, dass du verwanzt worden bist, von wem du verwanzt worden bist und warum du verwanzt worden bist.
Krass.
Ja? Das
heißt, kannst du dich dagegen auch nicht wehren?
Nein, natürlich nicht. Du weißt es ja nicht.
Ja.
Ja? Diese Spione, die sollen in dem Moment, wo sie dich dann verwanzt haben und sowas, sollen sie nur einer einzigen Institution Rechenschaft ablegen müssen. Und das ist der sogenannte unabhängige Kontrollrat.
Mhm.
Problem ist, dieser Kontrollrat, der spricht nicht mit deiner Anwältin. Der spricht auch nicht mit dem Gericht. Der spricht mit niemandem. Der spricht mit sich selbst. Da sitzen schlaue Leute drin oder sollen dann da drin sitzen, also ehemalige Bundesrichter und sowas alles. Bisher ist es so, dass so verschiedene Gremien zuständig sind. Der unabhängige Kontrollrat, den kennen wir schon, parlamentarische Kontrollgremium, da sind dann auch Bundestagsabgeordnete dabei. Die G10-Kommission gibt es, es gibt die Bundesbeauftragte für Datenschutz. Das soll alles weg, das soll zentralisiert werden in diesen unabhängigen Kontrollrat und den nennen sie gerichtsähnlich. Also mit anderen Worten, es gibt keine richterliche Kontrolle mehr. Die Folge ist, du kannst nicht klagen. Weil wogegen auch? Gegen wen? Weil du weißt ja nicht, dass du überhaupt das Ziel des Geheimdienstes geworden bist. Weil sie müssen es dir ja nicht mehr sagen. Und deinem Anwalt auch nicht. Und dem Gericht auch nicht. Also sie müssen es eigentlich niemandem mehr sagen. Das finde ich schwierig.
Ja, ich finde es gruselig.
Ja, aus verschiedenen Gründen ist das. Also zum einen, sie werden jetzt nicht dich und mich und alle WochendämmerungshörerInnen verwanzen. Auch dazu fehlt ihnen das Personal. Und das sowas machst du...
Ja, sie werden es nicht jetzt tun, weil sie das Personal nicht haben. Aber was ist in 10 Jahren?
Da werden sie das Personal auch nicht haben. Also das ist halt nicht alles Jason Bourne, wo eine Ein-Mann-Armee irgendwo einmarschiert, im Gehen aus 25 Meter Entfernung Leuten in die Kniescheiben schießt, weil man dann immer noch so gut zielen kann mit seiner Glock. Das gibt es nicht. Ja,
okay,
das ist richtig, richtig aufwendig. Und wenn die dabei erwischt werden, dann gibt es einen Sturm der Entrüstung, weil noch haben wir hier Pressefreiheit, noch sind wir ein freies Land.
Mm, ja? Okay.
Das heißt, wenn die jetzt anfangen, 10.000 WochendämmerungshörerInnen zu verwanzen, irgendwo werden sie erwischt, irgendwo werden sie gesehen und dann geht eine Recherche los. Das heißt, sie werden das sehr, sehr gezielt einsetzen. Davon gehe ich fest aus erstmal. Okay. Das Problem, was ich habe, ist, wenn man Behörden den kleinen Finger reicht, wollen sie in der Regel die ganze Hand. Oder wie man so schön sagt, weckt das Begehrlichkeiten.
Ja.
Das wird natürlich wird das streng begrenzt sein. Es geht hier um schwere staatsgefährdende Straftaten, Terrorismus und so weiter. Aber du weißt halt nicht, ob sie nicht vielleicht übermorgen den Besitz eines Plüschteddys als Terrorismus betrachten und du damit automatisch zum Ziel solcher Maßnahmen werden kannst. Also mit anderen Worten, wenn der Innenminister Klimakleber für staatsgefährdend hält,
ja, genau,
kommt im Zweifelsfall die neue geheime Bundespolizei, verwanzt deine Wohnung, kann deinen Rechner manipulieren, muss aber niemandem sagen, was genau sie wie genau manipuliert haben. Ja? Weil der Verfassungsschutz soll nämlich nicht nur Gegenstände zerstören, manipulieren, sie dürfen falsche Informationen bereitstellen oder Informationen löschen oder verfälschen.
Also ja? Staatliches Gaslighting.
Naja, Frau Rönicke, Sie haben ja Kinderpornografie auf dem Rechner.
Ja.
Ja, die ist nicht von mir. Ich weiß nicht, wie der drauf... Ja, Frau Rönicke, das sagen alle.
Ja, krass.
Ja? Das kann dir passieren. Oder nimm die Präventivhaft. Die Präventivhaft ist für schwere, staatsgefährdende Straftaten, ja, unmittelbar bevorstehende Anschläge zu vereiteln.
Also Lina E. Nein,
nee, die Klimakleber haben sie mit dem Ding weggesperrt.
Ja, stimmt.
Ja, das muss, wie gesagt, das muss alles nicht so schlimm sein, dass wir jetzt wirklich, was ich gerade gesagt habe, dass wir wirklich von einer geheimen Bundespolizei sprechen müssen. So nenne ich das immer nur in sozialen Medien, um rumzuprovozieren. Weil andere Staaten, muss man auch sagen, andere Staaten arbeiten schon lange so und die sind auch noch nicht in den Faschismus abgeglitten. Jedenfalls nicht deswegen.
Nicht
deswegen. Sollten
aber sie können es dann gut benutzen.
Wir,
ne?
Sollten wir aber in den Faschismus abgleiten, genau, hätte der eine schöne Gesetzesgrundlage, Oppositionelle wirksam einzuschüchtern, weil heute ja schon, und das ist ein Problem und das ist ein deutscher Sonderfall, der Verfassungsschutz in Deutschland ist ein politischer Nachrichtendienst. Das vergessen wir gerne. Die sind nicht nur dazu da, die Verfassung zu schützen, sondern die sammeln Informationen über ganz normale Oppositionelle. Der Verfassungsschutz sammelt Informationen. Der Verfassungsschutz hat beobachtet Bodo Ramelow von der Linkspartei.
Ja.
Ja? Der Verfassungsschutz beobachtet die AfD. Der Verfassungsschutz beobachtet die Klimabewegung. Und das macht der selbst dann, wenn da nicht gegen irgendwelche Gesetze verstoßen wurde, sondern wenn es den Verdacht gibt, sie könnten irgendwann gegen Gesetze verstoßen. Und das ist tatsächlich ein Problem. Du weißt, wie gesagt, nicht, ob die Schlapphüter an deinem Rechner waren oder ob nicht. Und damit entfernen wir uns halt vom Rechtsstaat, weil Rechtsstaat heißt, was ich eben schon mal gesagt habe, dass du den Staat verklagen kannst. Mhm. Du hast ein Recht gegen den Staat.
Ne? Ja, voll.
Geht aber nur, wenn du weißt, worüber du redest, und das weißt du in diesem Ding nicht. Wie gesagt, letztlich sind das gerade Horrorszenarien, die ich formuliere, die wir in Deutschland aus guten Gründen formulieren, weil anders als andere Länder haben wir Erfahrungen mit Geheimpolizeien gemacht. Mhm. Ja, und das waren auch, wie gesagt, keine wirklich guten Erfahrungen. Und man muss sich auch wirklich fragen, warum eigentlich soll das jetzt genau so laufen und nicht anders? Und da bin ich wieder bei meiner These vom autoritären Staatsumbau.
Ja.
Ich glaube, dass die Rechten, und die dominieren halt dieses Land seit vielen Jahrzehnten, im Moment bestimmen sie auch wesentlich die Politik und also vor allen Dingen die Gesetzgebung, ich glaube, dass die Rechten Werkzeuge zur Einschüchterung in die Hand bekommen wollen. Und allein das Vorhandensein solcher Dienste, wie sie sich das da vorgestellt haben in diesem Gesetzentwurf, ist schon Einschüchterung.
Ja, voll. Ja?
Ah, ich mach mal lieber mein Maul nicht auf, wer weiß, ob ich dann nicht hinterher Kinderpornografie auf meinem Rechner finde. Alleine, dass das sein kann, ist schon ein Riesenproblem und ist aus meiner Perspektive hochgradig demokratiegefährdend.
Ja?
Wenn sich die Leute nicht trauen, das Maul aufzumachen, dann ist die Freiheit weg. Weil man könnte halt auch, ne? Das ist nicht alternativlos. Man könnte weitermachen wie bisher. Ja? Die Geheimdienste sammeln Informationen, die Bullen greifen ein. Bloß mit dem Unterschied, dass vielleicht die Dienste und die Polizei sauberer zusammenarbeiten. Das wäre ja auch eine Möglichkeit.
Ja.
Wird aber überhaupt nicht verfolgt. Ist natürlich auch nicht so leicht wie so ein Gesetz zu machen, muss man auch mal sagen. Ne? Weil dann hast du 16 Landespolizeibehörden, du hast die Bundespolizei, du hast das Bundesamt für Verfassungsschutz, du hast die Landesämter für Verfassungsschutz, Bundesnachrichten. Also das zu verzahnen ist sicherlich nicht leicht, aber es wäre die liberalere Option.
Ja, gut.
Jetzt muss der Bundestag noch mitmachen, der Bundesrat muss auch mitmachen. Bis Ende des Jahres wollen sie das durch beide Kammern haben. Zum 1. Januar soll es in Kraft treten. Ob das gelingt, werden wir dann mal sehen, weil selbst wenn es gelingt, werden wir Verfassungsklagen sehen.
Mhm.
Vermutlich auch von der Gesellschaft für Freiheitsrechte.
Ja.
Die hatten, und da habe ich einen Link auch in die Shownotes getan, die hatten Mitte Juli schon in einer sehr ausführlichen Stellungnahme den Entwurf erklärt für in weiten Teilen verfassungswidrig. Trotzdem, es ist noch weit von dem Horrorszenario entfernt. Es ist aber kein gutes Gefühl, was das macht. Und Gefühle zählen bei uns ja mehr als Fakten.
Ja, es ist ein diskriminierendes Gefühl. Ich wollte diese Woche unbedingt mal über die Siedlergewalt im Westjordanland sprechen, weil es dort so krass eskaliert ist, dass ich finde, man kann es einfach auch gar nicht besprechen. Seit Wochen eigentlich, also eigentlich schon seit Jahren eskaliert da die Gewalt, aber seit Wochen ist es wirklich richtig, richtig schlimm. Da sammeln sich dann hunderte israelische Siedler und überfallen ein Dorf, zünden da Autos an, legen Feuer, plündern, vermöbeln die Leute. Und das gibt zig Geschichten, wo das so passiert ist.
Und wenn die Araber Pech haben, steht die israelische Armee daneben und guckt zu.
Ja. Hm? Ja, genau. Und nur ganz, ganz selten drohen irgendwelche Strafen dafür. Es gibt gerade die Nachricht von einem israelischen Siedler, der wegen der Tötung eines Palästinensers angeklagt worden ist in Israel. Einer von weiß ich nicht, ob es Hunderte sind, also jetzt nicht wegen Tötung, aber wegen der anderen Plündern, Verprügeln, ist ja auch irgendwie schlimm. Und das ist schon eine ungewöhnliche Nachricht, dass da jetzt tatsächlich mal jemand vor Gericht steht, deswegen.
Und ja, diese ganzen anderen, also das, was sie da ansonsten im Rahmen der ethnischen Säuberung der Westbank treiben, also wenn da mal hunderte Schafe oder was das ist, geklaut worden sind.
Genau.
Ne, solche Geschichten. Ja. Das,
Und anstatt jetzt dann mit rechtsstaatlichen Mitteln gegen diese Körperverletzungen, Vandalismus, Diebstahl, Tötungen sogar vorzugehen, ist da die klassische Schuldumkehr am Laufen in Israel. Die Palästinenser müssen weg, die müssen raus, die müssen ihre Häuser und Dörfer verlassen, weil die Regierung tatsächlich, also Netanyahu, selber auch das so anordnet. Es gibt eine militärische Sperrzone, die wird immer weiter ausgeweitet. Das geht so weit, dass dann eine Familie hat, dummerweise ihr Klo in dieser Zone, kann halt nicht mehr auf Toilette gehen, Pech gehabt. Das heißt, das alles ist auch von oben genauso gewollt und auch angeordnet. Mhm. Und letztendlich ist das Terror vom Staat aus.
Ja.
Und ich fand besonders bemerkenswert diese Woche Steffen Seibert, der ja vor kurzem da als deutscher Botschafter in Israel aufgehört hat, der gerade auch im Zeitmagazin ein sehr, sehr langes Interview gegeben hat, was wir auch verlinken. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr noch den kostenlos Zugang. Ich glaube, das ist irgendwie beschränkt auf 10 Mal oder so, ne?
Und, ja. 10 Mal, glaube ich, ja.
Der wurde nach dieser Sache mit der deutschen Staatsräson gefragt. Ne, weil der erzählt auch, der ist dann mal da ins Westjordanland, hat an so einem Projekt mitgemacht, wo quasi israelische Staatsbürger, teilweise aber auch Leute aus anderen Ländern, als so eine Art menschliches Schutzschild für die Palästinenser vor Ort sind oder einfach auch nur als Zeugen. Ne? Also damit einfach denen nicht so viel passiert. Und er hat, also ist wirklich auch erschüttert davon, selber zu sehen und erfahren zu haben, wie krass das da abläuft und wie auch die Palästinenser gegaslightet werden. Ja, denen wird halt auch eingeredet. Ja, du bist selbst schuld. Du hast dich ja in der falschen Zone aufgehalten, obwohl man klar sieht, nein, nein, hat er nicht und so. Also er wird gefragt nach der Sache mit der deutschen Staatsräson und er sagt, darauf bezieht sich die Staatsräson nicht. Sie unterstützt nicht das Überlegenheitsgefühl gegenüber einer anderen Bevölkerung.
Das ist ein sehr, sehr schönes Interview. Also nicht nur politisch, sondern auch persönlich und so. Also wirklich habe ich es auch mit viel Gewinn und viel Freude gelesen, das Ding.
Ja, fand ich auch. Naja, also hinschauen, das ist tatsächlich ja oft das Einzige, was man machen kann.
Das ist vor allen Dingen dieses Staatsräson-Ding das Existenzrecht Israels darf nicht in Frage stellen. Das macht ja auch keiner. Ich stelle nur die ethnische Säuberung der Westbank in Frage.
Ja. Genau.
So, aber das, ich verstehe auch nicht, also aber das schafft die Bundesregierung. Das schafft, glaube ich, so gut wie keiner unserer Politikerinnen und Politiker, da eine, ich sag mal, vernünftige, knackige Alltagsdifferenzierung irgendwie mal reinzubringen.
Ja, Antje Schrupp hat das mal genannt, eine Politik des sowohl als auch.
Ja. Ja, diese Ambiguitätstoleranz, das kann beides wahr sein. Ne? Ja, und überhaupt, es ist überhaupt das Existenzrecht Israels anzutasten. Tastet das jemand an? Gibt es irgendwie ernst zu nehmen? Also klar, du findest immer bescheuert.
Aber
gibt es irgendjemanden, der ernsthaft argumentiert, Israel müsse sofort abgeschafft werden? Ja, da ist doch völliger Blödsinn. Und anstatt ständig diesen Satz vom das Existenzrecht Israels anzuerkennen oder wie sie es nennen, statt das zu formulieren, könnten sie sich ja vielleicht mal eine ambiguitätstolerantere Formulierung erklären, die auch nicht länger dauert. Ja. Naja, gehen wir in den Supermarkt. Ich habe es selber nicht benutzt. Der Blue Sky Account, wenig Worte, hat einen Thread geschrieben, hat also viele Worte gemacht. Weil der User hat sich mal die AGB, AGB statt BGB, sagt man ja so schön. Also jeder, der allgemeine Geschäftsbedingungen formuliert, will irgendwas verbergen oder zu deinen Ungunsten regeln, weil wir eigentlich ja schon ein BGB haben, bürgerliches Gesetzbuch, das solche Beziehungen regelt. Ne? Ja. AGB statt BGB. Hat sich die AGB von Rewe Pay angesehen. Rewe Pay ist eine mobile Bezahlmethode per Lastschrift in der Rewe-App. Ne? Wenn du durch den Laden läufst und deine Einkäufe damit bezahlst, wird es halt per Lastschrift von deinem Konto abgebucht. Rewe Pay lässt das laufen über einen Zahlungsdienstleister, der nennt sich FinAPI. Und wenn du Rewe Pay einschaltest, dann bekommt die Firma FinAPI folgende Berechtigungen. Zugriff auf deine Kontostände, Zugriff auf die Umsätze der letzten 90 Tage, automatische Erkennung von Einkommen, automatische Erkennung von Miete, automatische Erkennung von Daueraufträgen, automatische Erkennung von Rücklastschriften, Analyse deines Zahlungsverhaltens, Bewertung deiner Bonität und Prüfung deiner Zahlungsrisiken.
What? Ist das erlaubt?
Wenn es in den AGB steht, ist das erlaubt. AGB statt BGB.
Oh Gott.
So, er schreibt, das ist ein voller Finanzscan. Personifiziert, nur damit du bei Rewe eine Milch per Lastschrift bezahlen kannst.
Wahnsinn.
Und dann hat er anscheinend auch noch die Google-KI gefragt, was davon zu halten sei. Oder er hat das einfach selber geschrieben, damit die Google-KI das aufnimmt. So, das habe ich nicht so richtig verstanden. Um einfach ein simples SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen, früher nur Unterschrift auf einem Zettel, verlangt das System nun als Bedingung den digitalen Offenbarungseid. Sie sollen ihre intimsten Bankdaten preisgeben, damit die App das Risiko für den nächsten 20-Euro-Einkauf schätzt.
Wahnsinn.
Und darum, liebe Kinder, immer auch die AGB und das Kleingedruckte lesen, bevor ihr klickt, dass ihr irgendwelche Bedingungen akzeptiert.
Muss ich ja gleich mal gucken, ob das auch für den Rewe-Lieferservice gilt.
Das gilt für Rewe Pay. Wenn du damit Apple Pay oder sowas bezahlst, ist das nicht dein Problem.
Okay.
Das gilt nur, wenn du Rewe Pay gestattest, von deinem Girokonto eine Lastschrift einzuziehen. Und er hat auch geguckt, wie das bei den anderen ist, bei Lidl und so weiter. Die machen das alle nicht.
Ja.
Es scheint nur Rewe das Problem zu sein.
Irre.
Krass, oder?
Das ist krass.
So, war der Verbraucherhinweis.
Sehr schön. Dann schauen wir mal über den Tellerrand und zwar nach Indien. Da hat Shamjaf uns eine Geschichte mitgebracht. Ich habe ja im Urlaub nur so aus dem Augenwinkel Nachrichten mitbekommen, durch diese vielen Newsletter, die ich aber insgesamt viel weniger gelesen habe als sonst. Oder ich habe auch hin und wieder mal beim Guardian reingeschaut oder mal beim Atlantic, aber ich habe auch immer wieder schnell die Apps zugemacht. Trotzdem habe ich im Urlaub schon gewusst, diese Cockroach-Bewegung da in Indien, die ist sehr, sehr spannend und die sollten wir unbedingt im Auge behalten. Denn die könnte dem indischen Premierminister Narendra Modi eventuell gefährlich werden. Und was das für eine Bewegung ist und warum Modi sich vor ihr fürchten könnte, das erzählt uns jetzt die Scham.
Ja, wir hatten in den letzten Jahren immer wieder von den sogenannten Gen Z-Protesten gesprochen, vor allem in Südostasien, in Nepal, in Sri Lanka, in Bangladesch. In Bangladesch gab es sogar einen Gen Z-Protest, der zu einem Regimewechsel geführt hat. Und Indien schien irgendwie immer so unberührt davon zu sein, von dieser sehr jungen Wut und von dieser jungen Frustration über soziale Themen vor allem. Das hat sich jetzt auf jeden Fall geändert, denn in Indien hat im Juli ebenfalls eine Art Gen Z-Protest begonnen. Denn in dem Land gibt es sehr viel Unmut. Junge Menschen sind sehr frustriert, sehr wütend über hohe Arbeitslosigkeit, über fehlende Zukunftsperspektiven für Hochschulabsolventen und über das zunehmend ja kommerzialisierte und auch vielleicht als Konsequenz davon dysfunktionale Bildungssystem. Bevor wir sozusagen über Juli sprechen, glaube ich, müssten wir ganz kurz über eine neue, in Anführungsstrichen, Partei sprechen. Und es ist keine richtige Partei, aber ich rede mal über den Vorfall, der dazu geführt hat, dass es eben diese Partei gibt. Ja, es gab einen Richter am Supreme Court in Indien, der hat arbeitslose Jugendliche in Indien abfällig als Kakerlaken bezeichnet. Das war so ein krasser Moment für das Land, für sehr viele junge Menschen in dem Land. Und es war so ein krasser Moment, dass es zu einem Auslöser wurde für einen indischen Studenten an der Boston University, der gesagt hat, ihr nennt uns Kakerlaken, okay, kein Problem, wir greifen jetzt diese Beleidigung auf, drehen sie um und gründen jetzt eine Partei, die nennen wir die Cockroach Janata Partei, CJP. Das ist, war auf jeden Fall als satirische Bewegung gemeint, ein direktes Wortspiel eben auch auf die regierende Bharatiya Janata Partei von Premierminister Narendra Modi. Und diese satirische Bewegung, die hat so viel Resonanz gefunden und so viel Anklang gefunden, dass sie innerhalb von wenigen Wochen auf ca. 24 Millionen Follower angestiegen ist. Und damit hatte sie sogar zeitweise online mehr Reichweite als die BJP selbst. Und zu diesem Zeitpunkt existierte die Bewegung allerdings nur so satirisch. Ja, wie gesagt, es war auch noch kein konkretes politisches Ziel da, an dem sie sich wirklich beweisen konnte. Und dann kam eben Juli. Dieses Ziel, also lieferte Juli ein massiver Prüfungsskandal. Da gab es bei einer landesweiten medizinischen Aufnahmeprüfung eben diesen Skandal, dass die Fragen vorab durchgesickert waren. Und deswegen mussten dann die Behörden die Prüfung absagen. Das hat dann für die ganzen betroffenen SchülerInnen bedeutet, ja, dass sie ihre ganze monatelange Vorbereitung umsonst war. Die Verzweiflung war so groß, weil sie ja für nichts anderes gelernt hatten, nichts anderes gemacht hatten die letzten Monate, dass es dann eben in der Folge zu mehreren Suiziden kam. Das war eine ganz große Tragödie, ist natürlich eine Tragödie. Die hat dann im Land Massenproteste in Delhi ausgelöst. Und als die Polizei darauf reagiert hat, und zwar mit Bambusstöcken, Gummigeschossen, Tränengas, das hat dann die ganze öffentliche Empörung nochmal so stark, ja, so massiv verstärkt. Die Cockroach-Janata-Partei, die hat dann bereits zu dem Zeitpunkt auch schon über eine riesige, gut vernetzte Anhängerinnenschaft verfügt. Die konnte diese Wut dieser Proteste zu dem Zeitpunkt richtig gut bündeln, hat aus diesem spontanen Protest eben eine koordinierte landesweite Kampagne gemacht. Unterstützt wurde das auch noch von anderen AktivistInnen, zusätzlich zum Beispiel durch den Hungerstreik eines sehr bekannten Bildungsaktivisten von Sonam Wangchuk. Und der Druck wurde dann so groß letztlich, dass Modi selbst eingelenkt hat und der Bildungsminister Dharmendra Pradhan zurückgetreten ist. Das ist eine riesige, riesige Sache. Denn es gab in der Geschichte des Landes, gab es in der Vergangenheit bereits mehrere Proteste gegen die Modi-Regierung. Es gab die Protestbewegung von muslimischen Frauen angeführt. Aber das hat man dann irgendwie als ja religiös motiviert abgestempelt und damit eben auch als illegitim. Dann gab es aber auch die Bauernproteste, über die haben wir ja doch auch damals gesprochen. 2020, 2021 war das, war eine riesengroße Bewegung. Die wurde auch anfangs ebenfalls als Werk von Extremisten diffamiert. Sie setzten sich letztlich nur durch, weil die Bauern aus sehr wahlentscheidenden Bundesstaaten gekommen sind und die Regierung sie so kurz vor den anstehenden Wahlen eben auch einfach nicht ignorieren konnte. Und die Gen Z-Proteste rund um diese ja, Cockroach-Janata-Partei, die funktionieren nach einer ähnlichen, aber vielleicht noch wirksameren Logik. Denn ein großer Teil der Demonstrierenden und ihrer Eltern, die gehören nämlich zur urbanen, gebildeten Hindu-Mittel- und Oberschicht. Das ist also genau die Kernwählerinnenschaft der BJP und von Modi. Und da die Themen Bildung und Arbeitslosigkeit praktisch alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen betreffen, kann die Regierung die Bewegung weder als religiös motiviert ansehen oder als antinational delegitimieren. Und genau eben, glaube ich, diese Kombination gerade, die CJP eben auch mit hier reinbringt, also breite gesellschaftliche Verankerung und eben vielleicht auch ein Mangel an Angriffspunkten für die ganzen üblichen Taktiken der Regierung, Um sie zu delegitimieren. Das macht vielleicht die Bewegung gerade so schwer zu ignorieren für die Regierung. Und man sagt halt eben, es könnte noch mehr, so viel mehr Anlässe geben. Über diesen konkreten Anlass jetzt von dieser Aufnahmeprüfung hinaus könnte dies ein ganz wichtiges Signal sein, dass die Zivilgesellschaft erstens gut funktioniert und dass dieser öffentliche Druck vielleicht auch sogar Wirkung zeigt. In den letzten Jahren gab es immer wieder Kritik, auch international, an Indien, dass das Land unter Modi demokratisch zurückgleiten würde. Also gemeinsam Entwicklungen wie die zunehmend eingeschränkte Pressefreiheit in dem Land oder auch, dass die politische Opposition eingeschüchtert wird oder dass es auch eine Politik gibt in dem Land, die sehr stark auf religiöse Polarisierung zwischen Hindus und Muslimen setzt, statt eben auf so sachliche, sehr wichtige Themen wie eben Bildung oder den Arbeitsmarkt. Und es gibt Kritikerinnen, die sagen, eigentlich ist das hier unglaublich positiv zu betrachten, was hier gerade passiert. Denn wenn eine Regierung, die mächtig genug ist, um eben Institutionen zu schwächen und eben Kritiker mundtot zu machen, sich dennoch gezwungen sieht, vor diesen Straßenprotesten einzuknicken und sogar einen Minister zu opfern, zeigt das eben, ja, Zivilgesellschaft ist noch handlungsfähig, die Regierung ist nicht komplett unangreifbar. Und es beweist auch, dass demokratische Mechanismen, wie gesagt, wie eben öffentlicher Druck, aber auch Rechenschaftspflicht trotz allem eben funktionieren. Zumindest wenn eine Bewegung breit genug aufgestellt ist und für die Regierung oder für die regierende Partei politisch relevant ist. Und es ist es, also diese Kriterien stimmen derzeit. Das Ganze wird das Problem der Arbeitslosigkeit zwar nicht sofort lösen, aber hoffentlich inspiriert dieser Erfolg zu mehr zivilgesellschaftlichem Diskurs dazu und vielleicht auch einer neu inspirierten Handlungsfähigkeit, die ja eigentlich nie verloren gegangen war.
Ja, und mein letztes Thema ist ja immer eine gute Nachricht und ich finde es momentan sehr, sehr schwer, gute Nachrichten zu finden. Aber es gibt noch Hoffnung. Hast du eine gute Nachricht?
Ich überlege gerade, nö. Nee. Ja, doch, vorhin habe ich einen Kuyamara-Split gegessen.
Das ist eine gute Nachricht. Hm? Meine gute Nachricht ist, es gibt noch Hoffnung, und zwar sowohl für Sachsen-Anhalt als auch für Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt ja in beiden Bundesländern demnächst Landtagswahlen am 6. September hier in Sachsen-Anhalt. Und zumindest hier sagen die Umfragen, ist die AfD wohl weit über 40%, also was heißt weit, aber so 43%, in Mecklenburg-Vorpommern so um die 35%. Und das sind erstmal keine guten Nachrichten, das macht vielen Leuten Angst. Aber sowohl in Mecklenburg-Vorpommern ist es so, dass nicht alles verloren ist, weil die Grünen ein bisschen zugelegt haben. Und dadurch, dass die ein bisschen zugelegt haben, wären sie vermutlich im Parlament. Und wenn sie im Parlament wären, hätten sie zusammen mit der SPD und mit der Linkspartei nach den aktuellen Umfragen eine Mehrheit, eine Regierungsmehrheit tatsächlich.
Okay.
Das heißt, das ist eigentlich eine gute Nachricht. Das heißt, jede Stimme zählt, heißt es halt auch.
Und hier in Sachsen-Anhalt sieht man auch, wie irreführend solche Umfragen sein können. Weil was sie nämlich nicht abbilden, das sind die Unentschlossenen.
Ja.
Und allein in Sachsen-Anhalt sind das mehr als 12% der Leute. Ich habe 4 von einem Typen gehört, hier war gerade Dorffest bei meinen Eltern. Und meine Eltern mir so ein bisschen erzählt über Gespräche, die sie halt so geführt haben. Hier gibt es einen Typen, der schwankt, ob er die Linke wählen soll oder ob er die AfD wählen soll.
Ja.
Aber ist halt auch auf eine Art eine gute Nachricht, weil der ist unentschlossen. Den kann man noch mit Gesprächen vielleicht ein bisschen versuchen zu überzeugen. Und da gibt es ja verschiedene Mittel, aber ich denke wirklich, das Beste ist ein offenes und ehrliches, persönliches Gespräch mit solchen Leuten. Und vielleicht macht man vor so einem Gespräch den Realomat. Den gibt es ganz neu, oder nicht ganz neu, gab es schon mal, das ist von Frag den Staat. Also diese Truppe um Arne Semsrott, die gerade im Visier des Bundesinnenministers ist, mit diesem Informationsfreiheitsgesetz, das beschnitten werden soll, was vor allem Frag den Staat treffen würde und wo auch gemunkelt wird, dass das im Grunde ein Anti-Frag den Staat-Gesetz ist.
Mhm.
Jedenfalls Frag den Staat hat den Realomat, weil es gibt ja den Wahlomat. Das ist auch schon mal gut für viele Leute. Die haben nämlich auch keine Ahnung, was in den Wahlprogrammen der Parteien überhaupt steht. Die wählen die halt einfach
sonst
auch so.
Sonst würden sie
Gefühl.
Sie nie wählen. Ja.
Genau. Aber man muss ja auch sagen, was in den Wahlprogrammen steht, ist ja noch lange nicht das, was dann auch tatsächlich für Politik gemacht wird. Im Gegenteil, da stehen ja alle möglichen Versprechen drin. Und der Realomat guckt, was machen diese Parteien für Politik?
Mhm.
Ja? Also was ist die tatsächliche, reale Politik dieser Parteien? Wofür stehen die tatsächlich? Und den zu machen, gibt einem also noch ein bisschen mehr Aufschluss darüber, was man tatsächlich erwarten können wird, wenn man diese Parteien wählt. Und das ist insbesondere auch bei der AfD relevant, weil, wie ja auch dieses Gutachten von der Gesellschaft für Freiheitsrechte gezeigt hat, die natürlich nicht in ihre Wahlprogramme schreiben, dass sie Remigration wollen, aber sie sagen es halt online. So, ja, also das ist trotzdem ihre Position. Und deswegen kann man den ja mal vorher machen und dann vielleicht in so Gespräche gehen. Man kann noch was reißen, man kann noch was verändern. Und es gibt hier gerade viele Kampagnen, also lustigerweise Didi Hallervorden, der jetzt hier in Dessau ein Theater hat und Wahlkampf macht mit dem CDU-Kandidaten, aber nicht Wahlkampf, wie ihn sich die CDU vorstellt. Da ist auch dann schon die Generalsekretärin vom Bund reingegrätscht und hat gesagt, das können wir aber alles so nicht stehen lassen. Der jetzt gesagt hat, naja, also eigentlich müsste man vielleicht die Grünen wählen, weil es wahnsinnig trocken hier gerade überall ist und
ja.
Der auch relativ alt schon ist, vielleicht merkt er auch die Hitze. und es gibt eine Kampagne, die sagt so, hey, die Grünen müssen ins Parlament, wenn ihr wollt, dass die AfD nicht regiert. Es gibt eine Seite, verlinke ich auch, taktisch wählen. Also was wählst du in deinem Kreis am besten, um die AfD zu verhindern?
Mhm.
Oder den AfD-Direktkandidaten? Das sind alles solche kleinen Initiativen. Es gibt auch ein großes Fest, einen Tag vor der Wahl in Magdeburg. Das kann man auch noch mitfinanzieren. Und das macht mir Hoffnung, weil es gibt so viele Leute, die sich aktuell dahinter klemmen. Und weil es eben auch viele Unentschlossene gibt, gibt es tatsächlich noch Luft, also Möglichkeiten, dieses Doomsday-Szenario, was viele ja schon vor Augen haben für Sachsen-Anhalt, abzuwenden. Das finde ich gut.
Aber Hauptsache, der Spiegel hat jetzt nochmal richtig kräftig Werbung gemacht für den Spitzenkandidaten der AfD in Sachsen-Anhalt.
Ja,
ne?
Sigmund auf der Titelseite.
Ja. Nicht nur Sigmund auf der Titelseite, sondern mit der Bildunterschrift der gefährlichste Mann Deutschlands. Was natürlich genau das ist, was diese, wie hast du es vorhin genannt? Ich weiß nicht, was diese Leute, die sich für zu kurz gekommen halten, wünschen. Alle,
ja.
Dass alle mal Angst vor mir haben. Dass ich jetzt komme ich mal ganz groß raus. Wenn ich den wähle, dann gehöre ich zu den Gewinnern.
Ja. Ja, das war auch ein Schlag ins Gesicht von allen demokratischen Kräften hier vor Ort in Sachsen-Anhalt.
Ja, ja.
Also wirklich
ja.
Und in die Magengrube gleichzeitig auch noch.
Ich weiß auch, also ich verstehe auch nicht, was diese Leute da in Hamburg reitet. Also sowas Dämliches, das ist, ja.
Ich glaube, das ist Kalkül.
Meinst du, die wollen Teil des Problems sein
ja.
Und nicht Teil der Lösung?
Ja.
Der Spiegel?
Ja, das habe ich schon lange den Verdacht.
Okay.
Also der Titel, der Spiegeltitel, der möchte
ja, ist
gern
egal. Also,
reißerisch und damit Teil des Problems sein. Ja.
Der existiert ja nicht im luftleeren Raum. Ne? Das ist ja das
nicht
ganze
klar.
Haus. Das ist ja der gesamte Spiegel. Ja, weil ich denke mal, wenn niemand das da gewollt hätte, außer der Typ oder was auch immer, wie viele das sind, die für die Titelseite verantwortlich sind, dann hätte es so eine Titelseite auch nicht gegeben.
Ja, ja,
man muss sowas wollen.
Aber das ist halt, das ist ein reines Zahlenargument. Das bringt bessere Verkaufszahlen.
Und außerdem bleibt man halt vielleicht dann doch nach der Machtergreifung verschont. Ne?
Ja, das ist jetzt wieder eine Verschwörungstheorie. Aber ja.
Nein, das ist eine Arbeit.
Ich glaube, es geht wirklich um Geld einfach nur und um Verkaufe. Ja. Na gut, dann kommen wir noch zum Limerick der Woche.
Das Thema dieser Woche war ja Kettenhemd, beziehungsweise auch teilweise Schafe. Also das wurde sehr frei ausgelegt. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Es trug mal ein Schaf aus Hofstetten, seit kurzem ein Schutzhemd aus Ketten. Sprach: Wolf, böser Wicht, du frisst mich heut nicht. Der Wolf brummte nur: Wollen wir wetten?
Ja, was war denn dein Liebster aus der Hörerinnenschaft?
Der ist von Moritz und heißt: Einst redete Dobrindt im Schlaf von hybridem Kriegstierbedarf. Zum Kampf gegen Drohnen wollte er solches klonen, so schufen sie Dolly das Panzerschaf.
Ich nehme den von Friederike, die schreibt: Wenn ich einen Mann einen netten fänd, dann trüg er bevorzugt ein Kettenhemd. Doch tinder ich dann, um zu finden den Mann, sagt es mir, dass es nur noch einen Fetten kennt. Liebe Grüße aus Möhen, wo sie nach uns Ausschau gehalten hat, uns aber nicht gefunden hat.
Das hätte ja mal schreiben können, dann hätte mal Hallo gesagt.
Thema dieser Woche?
Impf.
Quallen hätte ich.
Geheimdienste. Geheimagent.
Geheimagenten. Das finde ich gut. Das nehmen wir. Und damit kommen wir zum Börsenticker. Montag.
DAX verteidigt jüngste Gewinne.
Dienstag.
DAX erreicht neue Höhen.
Mittwoch.
Ernüchterung nach Rekordfahrt.
Donnerstag.
Rekordserie geht erstmal nicht weiter.
Freitag.
Aktienkurs von HelloFresh stürzt auf Rekordtief.
Ja, das ist meine Schuld. Tut mir leid. Ich kaufe immer nur HelloFresh-Boxen, wenn es die für die Hälfte gibt.
Ja, weil dann ist es auch ein angemessener Preis. Ne?
Ja, finde ich auch. Ja. So, und damit sagen wir Tschüss zu Holger.
Tschüss.
Ja, der jetzt in den Rhein springt.
Nee, das werde ich nicht machen, weil ich nicht weiß, wie die Strömungen sind. Also ich würde niemals in so große, also auch wenn sie ein bisschen kleiner sind, Flüsse springen, ohne vorher zu wissen, wie die Strömung ist. Ich werde mich jetzt einfach raussetzen, weil draußen sind nur 36 Grad und es weht ein laues Lüftchen. Hier drinnen sind es wahrscheinlich eher sowas wie 38 bis 40 Grad und der kleine USB-Ventilator ist jetzt auch keine allzu große Hilfe.
Ja, jedenfalls wollen wir dich nicht weiter quälen.
Dankeschön.
Wir hören uns nächste Woche wieder.
Tschüss.
Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren würdest oder auch einfach nur ergänzen?
Also, alle KölnerInnen haben wahrscheinlich, als Holger erzählt hat, von diesen grünen Alexander-Sittichen gedacht, so ja, kennen wir doch. Ich fand das sehr lustig. Ich habe nochmal nachgeschaut. Also es sind zwei Vogelarten, Halsbandsittiche und Alexander-Sittiche, und die leben seit über 40 Jahren in Köln. Und da sind wohl mal einige wenige Vögel entweder ausgesetzt worden oder halt ausgebüxt. Und daraus ist inzwischen eine Population von etwa 2000 Tieren angewachsen.
Süß.
Ich war einmal in Köln und habe das auch gesehen und fand es irgendwie auch sehr lustig, wenn man nur so Berliner Tauben und Krähen gewöhnt ist. Und vielleicht mal ein Spatz.
Ja, Spatzen natürlich, nicht vergessen.
Auf jeden Fall. Dann zu den Townhall-Meetings. Die gibt es tatsächlich in den USA immer noch. Mhm. Allerdings haben sich die wohl über die letzten Jahre stark verändert. Also es gibt wohl einige Abgeordnete, die diese Meetings inzwischen nur noch virtuell durchführen. Fragen werden wohl auch stark moderiert. Also diese krasse Polarisierung politisch führt auch dazu, dass diese Townhall-Meetings einfach nicht mehr so offen sind und den Austausch nicht mehr so fördern, wie es früher wohl war. Und in einer Untersuchung, die ich mir angeschaut habe, da stand auch, dass das bei einigen Menschen sozusagen das Misstrauen in die PolitikerInnen nur noch verstärkt, weil sie eben das Gefühl haben, dort nicht mehr frei sprechen zu können. Dann zum Thema Niedrigwasser. Neckar und Main sind zum Beispiel zwei Flüsse in Deutschland mit relativ vielen Staustufen und die haben deshalb kein Problem mit Niedrigwasser. Es ist trotzdem so, also die aktuelle Situation geht an diesen Flüssen auch nicht spurlos vorbei sozusagen. Die Schiffe fahren dort langsamer als sonst, weil trotzdem insgesamt weniger Wasser in den Flüssen ist. Und das heißt, wenn praktisch diese Schleusen geschlossen werden, dann dauert es länger, bis dort ein bestimmter Wasserstand erreicht ist. Und dadurch kommen die Schiffe trotzdem langsamer voran. Aber es ist eben trotzdem eine sehr andere Situation als in Flüssen ohne Staustufen. Genau, dann hattet ihr ja gesprochen über Joyce Thomas, diese Britin, die in Schweden lebt und jetzt abgeschoben werden soll. Und ich habe keine genaueren Informationen über sozusagen ihre Familiengeschichte gefunden, aber auf jeden Fall fand ich es da irgendwie nochmal wichtig zu ergänzen, dass sie eine Person of Color ist. Also sie ist nicht weiß. Mhm. Es ändert natürlich trotzdem nichts daran, dass jetzt anhand eines Einzelschicksals es so eine krasse, zum einen eine krasse Aufmerksamkeit dafür gibt und auch sehr viele Bekundungen von Mitleid und Empathie, die es halt bei vielen anderen Menschen, die abgeschoben werden, nicht gibt. Aber ich fand es trotzdem noch wichtig, das zu ergänzen. Mhm. Und dann bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt und MacPom, also du hattest ja darüber gesprochen, dass die Grünen laut aktuellen Umfragen knapp reinkommen würden und dass das natürlich die Machtverhältnisse in den Regierungen verändern würde. Aber in Sachsen-Anhalt zumindest bräuchte es trotzdem die CDU. Also dort bräuchte es eine Koalition aus CDU, SPD, Grünen und Linke, um die AfD zu überstimmen sozusagen. Und in MacPom könnte es je nach Umfrage sehr, sehr knapp für SPD, Grüne und Linke reichen. Wie du auch gesagt hast, das ist ja nur noch mal ein Zeichen, dass wirklich jede Stimme zählt bei dieser Wahl.
Ja. Drücken wir beiden die Daumen.
Ja, okay. Das war's von mir.
Vielen, vielen Dank und hab ein schönes Wochenende, trotz der Hitze.
Danke, gleichfalls.
Und da sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung, vielen, vielen Dank, dass ihr diese Sendung überhaupt möglich macht. Die Wochendämmerung ist und bleibt HörerInnen finanziert. Das heißt, wir sind dank euch ein unabhängiger Podcast und können unsere Meinung so kundtun, wie wir es für richtig halten. Damit es auch weiterhin so bleibt, schaut mal auf wochendämmerung.de vorbei. Da findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Ganz ehrlich gesagt, bleibt am meisten bei uns hängen, wenn ihr uns direkt aufs Konto überweist. Aber es gibt auch die Möglichkeit, bei Apple Podcasts ein Abo abzuschließen. Dann hört ihr diesen ganzen Abspann, der jetzt gleich kommt, nicht und auch die Werbung vom Anfang. Und es gibt eine Möglichkeit, bei Steady Abonnentin zu werden. Und wer dort bei Steady Mitglied bei den Ultras oder im Fanclub wird, deren Namen lesen wir am Ende jeder Sendung vor. Und das kommt jetzt heute von mir allein. Dins 1, Silvio und Jasmin, Martin Afanasiev, Guido Baulich, Jan Beilecke, Marc Bremer, Oliver Delpys Sidepiece, Christoph empfiehlt Premium Game Shows, die öffentlich-rechtlich finanziert sein sollten. Diesen Monat für Freunde von Grant, Count the Rise bei Dropout TV und YouTube. Silke Dietz, der Monkey Dom Dominik Wagner. Ich bin wie du, du bist wie ich, drum liebe ich dich und du liebst mich. Doppeldecker Fahrrad, Claude Fankhauser, Erik Fröhlich. Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen. Am Hauptbahnhof in München starten Sie Ihren Flug. 10 Minuten. Ach, Stoiber statt Merz wäre wenigstens lustig. David Hasenbeck, Adrian Hauptmann, Stefan Hafranek. Bestimmt kennt auch ihr von MECFF Betroffene, aber ihr wisst es gar nicht. Weil die Leute mit der wenigen Energie, die sie haben, ihre wenigen Erlebnisse nicht mit Jammern über ihren Zustand beeinträchtigen wollen. Eine unter 100 ist betroffen. Der Jan. Tobi wäre sehr gerne zum Hörertreffen gekommen, kommt aber am Montag aus der Nachtschicht, jetzt aber erstmal ab ins Bett. A.J. Kästner. Alexander Klink, Christopher Kluwe, Jessica Kogoy, Sabine Köhnlein, Sabine Lorenz, Müsli Müsli Miam Miam Miam, Fiete und Olaf, Rufus Platus, Jörg Scheckis für noch mehr Flausch, Maximilian Schiffers, Tim Seitz, Simone Stolz. Der Dösewicht bekam gerade vom ICE-Zugpersonal ein Eis geschenkt und das nur wegen 7 Minuten Verspätung. Ja, noch krasser, meine Tochter hat gestern vom ICE-Zugpersonal ein Eis geschenkt bekommen, ohne Verspätung. So, dann muss und so weiter. Jens Viehweg, Bernd und Frosche Wehmüller, Andreas Werner, Familie Werze, Justus Wilhelm und hier der Fanclub. Lisa und Sebastian, Heinrich Fischer, 12.500 Gründe gegen die CDU. Maike Ahrensen, Biele und Alice. Timo Altfelde, kann denn nicht einmal irgendjemand an die Kinder denken? Katrin Apel, es sommerzt. Auf den Terrassen die Aperolen. Im Märzen, der Bauer hat Schmerzen, sagt Aua. Lise ist immer noch hyped von System of a Down Konzert in Düsseldorf und grüßt ihre Fellow Survivors aus Katan. Danke Nils für die Platzauswahl. Steffi empfiehlt bei DM einen Teppichreiniger auszuleihen. Für 200 Euro Pfand und 20 Euro Material kann man sich wundern, wie viel Dreck aus so einem Teppichboden rauskommen kann. Für euch getestet.
Matze aus Spandau, Simon Axmann, Dirk B., Sebastian Banse, Johannes Bauermann, Thomas Bauer. Memo an den Lux, bitte geistreiches Bonbon für die Wochendämmerung ausdenken. Memo an mich selbst, bitte geizig drumrum wieseln. Peter Blachani, Jan Blendeck, Jerome Bochmann, Christian Bogen. Memo an mich selbst, bitte geistreiches Bonmot für die Wochendämmerung ausdenken. Björn Borner, Markus Boslett, Klaus Breyer, Daniel Bruckhaus, Martin Buchka, Anka Carstens, Tim Christan, Clemens Langhans und Christoph Henninger. Es sind leider Kati und Fritze im Bund noch in sehr hohem Sitze. Christoph Henninger und Clemens Langhans. Fossile Konzerne, die haben sie gerne, so kriegen wir bald noch mehr Hitze. Gian-Andrea Konzett, Katrin Czernotzki, Thomas D., Felix macht auf weitere Hürden im Sozialsystem aufmerksam. Diesmal Einstellung der Zahlung von Wohngeld nach 4 Jahren, da erst einmal der Kindesunterhalt eingefordert werden soll, bevor es weiter Leistungen gibt. Ergebnis: Ich verzichte auf die Leistungen aus Gründen. Eigentlich heiße ich Dana. Die Bären sagen Danke. Danke. Der Wind, das himmlische Kind. Alice de Chen, Cristiano der Tauschung. Thomas will seinen 2. Samstag im Monat zurück. Das Bundesverfassungsgericht soll endlich alle undemokratischen, menschen- und freiheitsverachtenden Parteien in Deutschland prüfen. Sonst geht er in seiner Landeshauptstadt weiter demonstrieren. Wann und wo genau? Liest er auf prüf-demos.de. Die positive Nachricht. In der kommenden rechtslibertären Diktatur wird es keine Gehirnwäsche geben. Denn dafür bräuchte man Leute mit Ahnung von Psychologie. Und das wollen die Machtanhäufenden nicht bezahlen. Doris Dietz, Marius E., Felix, der immer noch einfach nur schlafen will, Clemens Elzkamp, Roland Erk. Die ungarische Sprache ist eine utopische Sprache. Es gibt kein grammatisches Geschlecht, weder für Substantive noch für Pronomen. Ich sehe schon das Licht am Ende des Tunnels, es könnte aber auch ein entgegenkommender Zug sein. Lernu Esperanton, Stan Fakeman, Matthias Flader, der Flop. Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen. Oliver Förster, der Fossibär. Olli Frank, Sam weiß gar nichts. Du und ich, Hand in Hand, gehen wir zum Dönerstand. Ey, ihr Merzens-Dobrinden, Reichen, Klingbeilen und Kos, seid mal nicht solche Otten, ihr Hortstitzen. Gießt mal lieber die Blumen, statt mit der Axt das Sozialsystem zu zerhackstückeln. Alexandra Glück, der Gotti, Jörn-Anne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung. Wolf Graz, Daniel Griese, So long and thanks for all the fish, grüßt Martin. Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen. Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird. Cecilia, Maribel, Gutierrez, Sepulveda, der Wagner. Annika H., Simon Häkler, Bianca Hamann, Antje Hanuschka, Andrea und Hans, Hans Hansen, Silke Hartmann, der Alexander Hauser, Katrin Hauser, Sabine Haider, Audra Henkes, Hans Herbst, Ralf Herbst, Tobias Herbst fragt, denkt denn niemand ans Pflanzengießen? Katharina Herbst und die Plüschmonster feiern bunte Borsten an Bürsten und Besen. Aus der beliebten Reihe Wochendämmerungsfernsehpolizisten, Hercule Poirot. Nils und Hilke, Kurzseehose, ins Hotel, Katharina Höhl, Benjamin Hupp, Anja und Jan in Bielefeld, Deutschland, ein analoges Land in einer digitalen Welt. Nils Israel, der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach, der Oberfrittenbach ist ein typisch Emmentaler Graben. If you put your hand in the crack and you won't get it back at the moray. Annette, jeden ersten Sonntag im Monat, Digital Independence Day. Michael Jess, Felix Johannes, Tobias Johannes, Micha K., Tobi K., Philipp Kaden, Bettina Kairis, Anne Kamula, Skandal. Die deutsche Bevölkerung isst pro Jahr weniger Kartoffeln als der europäische Durchschnitt. Kamikasi, Jasmin Kieselirmack, Tim Klausmeier, Andreas Klein, Isolde Klein, Danny Knedler, Anna und Hagen, Knowles und Salewski, Patrick König, Magali Kreuzfeld, Jule Krohn, Thomas und Corina, Thilo Künstler, Dem Kopetzki, Dietmar Liesen, Jeanette Lechner, nicht Lea, Dennis Lichtentäler, Eva und Andreas Liebe als Botschaft, Detmar Liesen, Nico Linder, Samuel Lübke, mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum. Merkt es jetzt selbst, Momo auf, Godot-Meister Hora zu erklären. Mach es halt selbst, gutes Food na 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 nach, Vrindhörertreffen nur in Soho abzuholen. Isolde mal duschen, Robert Manik, Nevermind. Conny Klavitter möchte gern ein Krake sein. Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern. Die Mulle, Roland Lunatic, Celine Neubich, Katrin Neumann. Moos der Teche blickt zurück. Tuff, tuff, tuff. Wir waren in Odonien und da wollen wir wieder hin. Next Stop. 15. und 16. August 2026. Froscon, Free and Open Source Software Conference in St. Augustin. Das wird ein Löwenspaß am Dante-Stand. Gung, nicht patriotischer Europäer aus dem Erzgebirg Miriquidi. Frank Nitsche, Agnes Nöll, Thorsten W. Noll, Jennifer und Norbert, Bernd Nossem, Michael Ott, Axel Philipsenburg, Nils Planthold, Josef Porter, Nick Praus, Sebastian Quapp, Frau Rabe, Macht, obwohl ganz wirklich in echt kein Echsenmensch, auf den World Lizard Day aufmerksam. Axel Rasmussen, Adrian Renner, Norbert Renner, Sabine Rebschläger, Matthias Richter, Miriam Richter wieder Henker, Marc Riese, Halt dich an deiner Liebe fest, Rio Reiser, Lilly Rohe, Sven Rudloff, Jürgen Schäfer, Ralf Schmauder, Janis Schnitzer, Dirk Schumann, Kondis Gibidibi, Daniela Stark, Thomas Stein, Sabine Stern, Suse und Martin Stöckert, Heike Stoll, Günther Stück, Claudia T. aus D. Die Hündin hat einen neuen Lieblingsplatz. Sie lässt sich vom Ventilator das Fell durchpusten. Claudia Taschow, 19. Somebody once told me the world is gonna roll me. Christian, Moritz Tim. Und als ein Jahr vergangen, Sumsel, Bumsel, Dumsel, Bim. Und als ein Jahr vergangen war. Die Jule und der Pascal und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie haben Priscilla und Gwyneth Mothworth beauftragt, reichgeistigen Bordeaux für die Wochendämmerung zu besorgen. Martin Unterlechner, Jan van Finkenreue, da waren sie wieder, meine drei Probleme, Vergesslichkeit, Dings und das andere, Robert Ferst, Luisa Weyers, Martin Wittmann, Weisheiten der Menschlichkeit Nummer 23, ein Zitat von Gaur Gopal. Wir lachen kein zweites Mal über denselben Witz. Wieso ärgern wir uns immer wieder über die gleichen Probleme? Tobias Wirth, Stefan Wolf, Cindy und Timmy Wüst, Sebastian Z, Heike und Axel Z aus Z, Stefan Zimmermann und Mieto Balaschk. Vielen herzlichen Dank, ihr Lieben. Und das war die Wochendämmerung von Freitag, den 14. August 2026. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Tschüss!